Wir haben dreimal den Film des Jahres, einmal den schlechtesten Film des Jahres, ein Büro, ein vielfältiges Leben, ein miteinander verwachsenes Paar, mindestens zwei Aliens, vier Superhelden und eine Katze. Herzlich willkommen zu Potpourri Nummer 2 im August. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Herzliche Grüße, Eve, mein Podcastpartner, wieder vereint.
Ah, es ist so schön, dass du so ein Elan in der Stimme hast. Also man hört es vielleicht noch. Ich kämpfe mit einer der hartnäckigsten Erkältungen meines Lebens. Normalerweise hätte ich Stand heute schon, glaube ich, 4 Videos auf meinem Kanal veröffentlicht. Ich habe 2 veröffentlicht. Ich habe noch nie so viele Kommentare bekommen, für die ich mich wirklich schäme. Und zwar, boah, hast du Schweißflecken. Unter den letzten beiden Videos, weil ja, ich hatte Becken unter meinen Achseln, weil es da genau angefangen hat mit der Erkältung. Ich habe mich auch gefragt, warum schwitze ich denn so? Da habe ich angefangen, von der Stirn zu perlen. Und ich, so heiß ist es aber nicht im Studio. Und ja, danach hatte ich Fieber. Und ja, ich habe schon in der zweiten Aufnahme gesagt, meine Stimme verschwindet langsam. Und ey, die klang auch kurz. Marco kann es bestätigen, wie Vincent Price am Ende von... Ich hab sogar eine Aufnahme gemacht als Vincent
Price am Ende von was? Von was?
Thriller Darkness Falls. Ach so. Across the Land. Ich habe eine Aufnahme, vielleicht hört man das sogar. Ja, wir waren ja schwer unterwegs, du und ich in München. Wir waren mal wieder vereint. Das war ganz cool, dich mal endlich wiederzusehen.
Ich wollte es gerade sagen, du hast es aus München eingeschleppt. Ich weiß nicht, ob ich ein schlechtes Gewissen haben sollte, aber ich war einfach froh, dem Teufel von der Schippe gesprungen zu sein, weil ich habe nichts.
Hör mal.
Darkness falls across the land.
Das war meine Stimme. Ja. Ja. Auf jeden Fall, jetzt geht's langsam und ich werde jetzt auch bald endlich einen Film nachholen, über den wir beide heute sprechen wollten, aber am Tag der Pressevorführung habe ich sogar mit dir telefoniert und du meintest, Eve, du klingst wirklich nicht gut, ich glaube, du solltest zu Hause bleiben und ich habe ja sogar meinen Auftritt in Düsseldorf abgesagt, ich wäre bei Sean David gewesen, falls er zuhört, liebe Grüße, bin immer noch zu Hause. Ah ja, da hat mich echt das Fieber gepackt, da ging gar nichts mehr. Und deswegen habe ich auch die letzten Tage schlecht geschlafen. Und ich glaube, diesmal hast auch du wesentlich mehr gesehen als ich, weil ich habe echt viel gepennt und ich habe viele Filme so im Kino jetzt nicht gucken können. Ich habe einen Film jetzt gesehen, aber da ist das Embargo erst nächste Woche geliftet. Und das
ist... Ach, stimmt. Da habe ich auch noch einen gesehen.
Ich darf ja
aufschreiben, bevor ich es vergesse.
Ich darf ja sagen, welcher Film es war, den ich gesehen habe. Ich darf nur nicht sagen, wie ich ihn finde. Und das ist Nobody 2.
Ich auch.
Okay. Ja. Also, um mich embargogerecht zu verhalten, ich kann sagen, dass ich den Film geguckt habe. Fertig. So. Ja, wir haben eine Menge Sachen zu bequatschen. Womit fangen wir denn an? Ich glaube, wir fangen zuerst damit an, dass du sagen kannst, du hast The Naked Gun nachgeholt.
Ja, ich habe auf deinen Rat gehört. Ich habe auf deinen Rat gehört, habe die nackte Kanone gesehen.
Ich fand den super lustig. Ich habe ja schon im Telefongespräch gehört, dass du ihn nicht ganz so geil fandst wie ich, aber du hattest Spaß.
Im Telefongespräch? Das war an dem Tag, wo du... Ich habe ihn genau gesehen, bevor ich dich getroffen habe hier in München.
Oh.
Und da haben wir gequatscht über nackte Kanone, nicht im Telefongespräch.
Stimmt. Da war ich so müde. Das war, als wir im Restaurant saßen, ne? Ja. Aber du fandst ihn okay, meine ich, oder?
Ja, ich was ich an dem mag, ist, der hat das Herz am rechten Fleck. Ich verstehe schon, wo die ganzen guten Reviews und die gute Stimmung auch herkommt, weil ich war in einem kleinen, süßen Kinosaal hier in München, im Museum Lichtspiele, das sind die Rocky Horror Picture Show seit 50 Jahren zeigen. In dem Rocky Horror Picture Saal, die haben einen Kinosaal, der genauso aussieht wie das Intro von Rocky Horror Picture. Es war eigentlich ideal. Originalversion, Muttersprachler überall im Saal, es wurde viel gelacht, es war eine gute Stimmung. Und trotzdem habe ich es geschafft, kurz einzupennen. Weil der Film, also erstens war ich müde, aber zweitens, weil der Film mich humormäßig nicht komplett erreicht. Also für mich ist es ein Film, der nie wieder so gut wird wie in den ersten 20 Minuten. Was daran liegt, weil er in den ersten 20, 30 Minuten sehr viele Running Gags etabliert, die den Kinosaal bis zum Schluss getragen haben. Aber mich nicht. Ich bin halt nach 20 Minuten, ich war raus bei den Running Gags. Und das ist schade. Aber es ist ein Reboot, das das Herz am rechten Fleck hat, das nicht auf die Originale spuckt, die Atmosphäre total catcht, den Humor total mitnimmt, ohne jetzt unbedingt R-rated sein zu müssen. Das fand ich auch sehr erfrischend, mal wieder eine PG-13-Mid-Budget-Comedy zu sehen, die so funktioniert. Und die Wortspiele bleiben im Gedächtnis. Die Wortspiele sind wirklich gut, die sind wirklich im Geiste des Originals. Ich finde jetzt nur, alles so drumherum ist jetzt nicht ganz so meins. Aber ich habe genau gemerkt, welche Szenen dich kriegen. Ich wusste, diese Schneemann-Szene,
oh mein
Gott. Da nässt du dich ein. Ich wusste es einfach. Die ganze Szene über, ich war eher so, aha. Aber ich wusste, okay, das Gesicht von dem Schneemann, ich weiß, Yves ist gerade gestorben.
Ja, yeah, das war auch meine Szene. Mich hat auch, also, aber gibst du mir zumindest recht, dass Pamela Anderson auch eine Überraschung war, so vom Comedic Timing her? Habe ich ja gar nicht
zugekriegt. Die hat auch ein gutes, vor allem eine gute Chemie mit Liam Neeson.
Ja, okay. Aber,
jetzt wissen, woher sie kommt.
Ja, aber ihr Comedic Timing und hier Danny Houston, der ja immer bierernst The Bad Guy spielt.
Aber ich hätte schwören können, ich habe ihn schon mal so comedy-mäßig gesehen. Ich kann nur meinen Finger nicht drauf zeigen. Ich kann dir nicht sagen, wo. Es kam ja nicht neu vor. Aber ich fand es bei ihm ein bisschen zu drüber, tatsächlich.
Na, er war ja letztes Jahr in einem der beschissensten Filme aller Zeiten. Also zumindest, wenn es um diese ganze Reboot-Nummer geht. Er war ja der Bad Guy in The Crow.
Ach, oh Gott. Oh
Gott, war der scheiße.
Völlig verdrängt.
Ja, ich kann den nicht verdrängen. Ich habe jetzt, als ich zu Hause war, mir mal wieder den Originalen reingedrückt. Liebe ich, ja. Aber ja, ich merke, dass zumindest bei Nackte Kanone konntest du hier und da lachen. Was ein gutes Stichwort ist, weil was dich und mich sehr zum Lachen gebracht hat über viele Seasons hinweg, war eine kleine, aber feine Serie, die ich erst letztes Jahr komplett in der Gänze mal geguckt habe und total instant mich verliebt habe, ist The Office.
Mhm.
Steve Carells komödiantische Meisterleistung, muss ich auch einfach sagen. Ich halte den seit dieser Show für ein fucking Genie. Also nicht für gut, sondern Genie. Ich halte den Ensemble-Cast für brillant. Und es ist eine der besten Comedy-Shows aller Zeiten.
Mhm.
Und gerade der absurde Humor und gerade, dass der immer so miese Sachen sagt und sie gar nicht so mies meint, das macht's noch viel lustiger. Weil in der ersten Season, man hat den Charakter ja gerevamped, weil in der ersten Season war er einfach nur ein Arsch. Ja? Jetzt, ab der zweiten Season ist sein Look anders. Die Autoren haben gemerkt, es funktioniert nicht, wenn sie ihn zu sehr nach Ricky Gervais modellieren. Das heißt, sie hat einen Job, make Michael Scott 15% more likable. Ja.
Mhm.
Und ich finde, der wurde mehr als 15% more likable. Es gibt sehr viele Momente, wo der richtig süß und menschlich ist. Nur der hat das mit dem Sozialen halt überhaupt nicht drauf. Und das ist so lustig. Und ich lieb's. Ich lieb's. Hab alle 9 Seasons gedrückt. Wirklich gedrückt. Kann man nicht anders sagen. Es war einer der heftigsten Binges. Also so 7-8 Folgen pro Tag. Und jetzt gibt's einen Spin-off.
Ja, aber lass uns auch ganz kurz bei The Office bleiben, jetzt wo du es sagst, dass du es auch gedrückt hast. So ging es mir ja auch, weil ich gehöre zu den vielen Leuten, die das in der Pandemie nachgeholt haben. Das war ja die Pandemie-Hitserie. Und die Pandemie war ein guter Anlass, um mal die Watchliste abzuarbeiten und einfach mal The Office zu gucken, vor allem, weil es auf Netflix gelandet ist. Und da war das ja der Pandemie-Streaming-Hit, glaube ich, überhaupt. Ich kam nur Friends ran oder so. Also irgendwie, irgendwas in dem Dreh waren das die 2 beliebtesten Serien währenddessen. Und so war es auch bei mir. Ich glaube, die letzten 2 Seasons habe ich dann nicht geschaut. Also die ohne Michael Scott, also ohne Steve Carell.
Was spannend ist, weil er ist ja in der 7. Season steigt er ja aus. Ne?
Ja.
Kurz vorm Ende, aber nicht komplett am Ende. Also es gibt noch ein paar Folgen ohne ihn. Ich finde, die 8. Season ist die schwächste, weil du merkst, in der 8. Season wissen sie nicht wirklich, wie sie mit Michael Scotts Abschied umgehen sollen. Und deswegen suchen sie da auch ständig jemanden, der diese Lücke füllt. Sie haben ja auch so ein bisschen Ed Helms Charakter zum neuen Steve Carell gemacht, hat nicht funktioniert. Er hat diesen neuen Boss, gespielt von James Spader.
Mhm.
Der war halt James Spader. Also er spielt halt wirklich James Spader. Das ist ja.
Es sieht aus wie eine Boston Legal Crossover.
Ja, aber die 9. Season hingegen hat dann was sehr Richtiges gemacht. Die 9. Season hat nicht mehr probiert. Sie hat das gemacht, was Walking Dead. Ich lobe ja immer Season 9 von The Walking Dead, ne? Rick Grimes steigt aus. Und sie probieren nicht, einen Rick Grimes Ersatz zu finden. Das ist die Stärke, weil das vergleiche ich auch mit Game of Thrones. Season 1 von Game of Thrones ist die einzige Season von Game of Thrones, die einen klaren Protagonisten hat. Das ist Ned Stark. Ned Stark ist der ganz klare Protagonist von Season 1 von Game of Thrones. Er steigt aus, sagen wir mal, und ab Season 2 gibt es nicht die eine absolute Hauptfigur, es wird zu einem Ensemble. Es wird zu einem Ensemble, würde ich sagen.
Es wird mehr zum Ensemble. Ich finde vorher schon, aber du hast recht, es gibt eine absolute Hauptfigur und es gibt viele andere kleine Hauptfiguren. Genau. Oder Nebenfiguren, die sich offensichtlich zu Hauptfiguren entwickeln, weil sie eigene Handlungsstränge kriegen. Weil Jon Snow ist zu weit weg von allen anderen. Der ist genau. Eine Hauptfigur in seinem Handlungsstrang.
Genau das Gleiche kann man über Dany sagen. Aber, oder Tyrions Zeit bei den Lannisters. Und, und Walking Dead hat es damals brillant gemacht. Auf einmal Daryl, Carol, Michonne, Maggie war ja raus, Negan, die werden dann alle in den Vordergrund gerückt und es fühlt sich wie ein Ensemble-Piece an, was der Show ein neues Gefühl gibt, diese Figuren noch tiefer zu ergründen, ohne diesen Kompass Rick Grimes zu haben. Und das hat The Office gemacht in Season 9, weswegen ich Season 9 wirklich liebe und Season 9 auch ein wundervolles Serienfinale hat für die Show. Es ist aber nicht so emotional wie der Abschied von Michael Scott. Es ist recht, das ist das Letzte, wir reden darüber länger als wir wollten. Ist meine Schuld, ich nehme es auch auf meine Kappe. Aber ich habe die Michael Scott Says Goodbye Folge eine Woche geschaut, bevor ich Moviepilot verlassen habe.
Oh, was für ein Timing.
Ja, und ich habe, als diese Folge lief, habe ich zu Hause geheult. Wie blöd. Und als ich dann Moviepilot verlassen habe, ja, du weißt ja, wie die Abschiedsshow lief. Ich glaube, ich war noch nie so dehydriert. Und also, ich habe mich ja kaputt geheult. Teilweise vor der Kamera. Boah. Aber ja, deswegen habe eine sehr innige Beziehung zu The Office. Long story short, es gibt einen Spin-off, heißt The Paper, sieht nicht gut aus. Punkt. So.
Ich war auch sehr ernüchtert. Ich habe den Trailer gestern halt auf Twitter gesehen. Wir nehmen jetzt am Freitag auf. Und war erschüttert. Ich dachte erst, das ist ein SNL-Parodie auf das Reboot, der irgendwann kommt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich meine, es ist ja auch kein Reboot, muss man dazu sagen. Es ist ein Spin-off. Es spielt im gleichen Universum. Es geht einfach weiter, was erstmal was Gutes ist. Ich muss mal aber dazu sagen, finde ich, wenn du die alten Trailer von The Office siehst oder Parks and Rec, also Parks and Recreation, was ja auch von dem gleichen Autor ist wie die amerikanische Version von The Office und von dem Autor von The Paper. Wenn du die ersten Trailer siehst und keine Verbindung zu diesen Figuren oder zu diesen Schauspielern hast, dann sind die auch relativ ernüchternd, finde ich. Die Serie ist ja 3 Millionen Mal besser, weil du wirklich dein Herz an diese Figuren verlierst. Und die verlierst du nicht in der ersten Season, The Office, an diese Figuren, weil da ist es zu sehr von dem britischen Zynismus durchdrängt und kommt erst später zu diesem typisch amerikanischen, hoffnungsvollen, optimistischen. Und das macht es halt so ein bisschen aus. Ich habe solche Parks and Recreation noch nie gesehen, aber ich kenne 3 Millionen Clips davon. Ich liebe diese Serie, ohne sie je gesehen zu haben. Ich glaube, es gibt wenige Serien, die ich so toll finde, ohne dass ich sie je geguckt habe. Und all diese kleinen Nebendarsteller da drin sind ja mittlerweile weltberühmt. Ob es ein Chris Pratt ist, ob es ein Nick Offerman ist, ob es ein Audrey Plaza ist, die kennst du alle. Und auch wenn ich diese Serie nicht geguckt habe, ich gucke die Clips von Parks and Rec und denk so, ja, das ist eine coole Serie, die muss ich endlich mal irgendwann nachholen. All diese Atmosphäre hat halt The Paper nicht. Das ist echt ein Problem für den ersten Trailer. Ich kenne halt einen Schauspieler, nee, zwei streng genommen, weil wir haben aus The Office den Oscar mitgenommen, der sich dann quasi selber wieder spielt. Und wir haben Donald Gleason. Aber Donald Gleason hat eigentlich ein gutes Comedy-Timing. Kennst du diesen geilen Sketch, wo er hinten im Auto sitzt und seine Freundin auffordert, er soll eine Flasche machen?
Ja, ja,
und
ja.
Er kackt rein.
Yeah.
Also er ist wirklich gut in diesem. Ich weiß, es ist nur ein blöder Sketch, aber er hat wirklich gutes Comedy-Timing.
Sophie, hast du gerade gesagt. Also zum einen Parks and Rec, absolute Empfehlung. Ich finde immer noch die beste Comedy-Serie, die du nachholen musst. Ich weiß, dass du sie lieben wirst, aber auch erst ab der zweiten Season, weil ab der zweiten Season ist Mr. Danny DeVito am Start und das ändert alles. Und das ist It's Always Sunny in Philadelphia. Und also die schauen halt auch, Danny DeVito sagt selbst in der Show, I see how far I can push myself, see what happens. Und das ist die Show. Liebe.
Du redest jetzt von Sunny.
It's Always Sunny Philadelphia. Ja.
Ich habe es erst kurz so verstanden, als würde Danny DeVito ein paar
zum Danny DeVito, Season 2 Sunny, ab Season 2 ist Sunny Gold und wird nur besser und besser. Eine der wenigen Shows, die besser und besser wird. Fucking geil.
Und immer noch läuft.
Und immer noch gut ist. Muss man erstmal schaffen. Und es sind immer die Schauspieler sind auch die Autoren. Das ist so geil. So. Und The Paper macht jetzt schon einen großen Fehler. Und zwar, sie haben diese moderne Hollywood-Krankheit mit dem Trailer. Und zwar, sie zeigen dir etwas, was nicht besonders ansprechend ist. Das ist jetzt nicht fürchterlich schlecht, aber es ist so der Inbegriff von meh, ist halt da. Du weißt aber, dass es Teil ist von etwas, was du liebst. Und das sorgt dafür, dass dieses meh ein bisschen mehr wehtut, als wenn es ein random Trailer wäre zu einer random neuen Show. Und die größte Kardinalsünde, die sie machen, ist, dass der beste Witz in der Show von Oscar kommt. Der sagt, ich habe das doch schon alles mal gesehen und ich werde den Take jetzt kaputt machen und dann flucht er und alles wird rausgeschnitten. Das ist der einzige Gag, bei dem ich schmunzeln musste im ganzen Trailer. Aber wenn Oscar, eine Nebenfigur aus The Office, die war immer eine gute Nebenfigur, aber Oscar ist nicht mal Top 5 Character bei The Office, muss ich sagen. Er ist fast eine gute Figur, aber er ist nicht mal Top 5 Character. Wenn Oscar das Lustigste ist, in deiner neuen Show, die ja was Eigenständiges sein will, aber du Oscar die goldenen Momente gibst im Trailer, hast du nicht viel Vertrauen in deine eigene Show. Und das wirkt desperate. Also, ja, es wäre was anderes, wenn du einen Gag hättest und dann in der letzten Szene, wie das so im Trailer ist, kommt ein bekanntes Gesicht und sagt irgendwas. Das so, oh, die sind auch da, oh, cool. Aber das musste ich ja davor schon kriegen. Im Grunde genommen guckst du diesen Trailer und wartest darauf, wo sind die The Office Titans? Wo sind die The Office Titans? Da sind sie. Ah. Und es ist der beste Gag des Trailers.
Ich würde jetzt dagegen halten, das ist das, was sie versucht haben. Also versucht haben. Weil er kommt ja erst am Ende des Trailers vor und sie lassen davor viel von den anderen Gags ausspielen, aber die sind halt nicht gut.
Ja, und abgesehen davon, guck mal, sie machen auch einen anderen Fehler. The Office funktioniert so gut. Ja, die ganze Crew sind quirky Charaktere, alle. Und ich würde sagen, außer Kevin, der einer der besten Figuren ist in der ganzen Show, und Ed Helms Charakter. Wieso vergesse ich Andy Bernard, ist sein Name, glaube ich, oder? War das nicht Andy Bernard?
Das kann sein. Andy.
Ja, Andy Bernard. Und außer Andy und Kevin sind alle gut in ihrem Job bei Dunder Mifflin. Der Einzige, der nicht gut ist im Job, ist Michael Scott sonst. Was halt so lustig ist, weil er ist einfach nur so lange in dieser Firma, dass er halt aufgestiegen ist, weil er einfach da ist. Wie Büromaterial. Und dass sie hier das genaue Gegenteil machen. Und zwar das, was du schon viel zu häufig hast. Ein Konzept, das schon ausgelutscht ist. Da kommt ein Typ, der ist ambitioniert, der hat Plan, der will ernsten Journalismus. Aber all diese Leute in der Firma sind dumm wie Scheiße und haben keinen Plan. Ja, das ist dieses typische, ich komme da rein und räume auf. Aber dann fragst du dich auch, warte, keiner von euch kann irgendwas? Wie habt ihr euch überhaupt in irgendeiner Form gehalten als Business? Weil bei Dunder Mifflin war es, ja, es lag nicht an Michael, es lag an den anderen. Und das lässt mich jetzt schon so oft krampfhaft lustig wirken. Und zwar, alle Figuren müssen dumm wie Scheiße sein, alle. Dabei war bei The Office nur ein einziger Charakter doof, aber so doof, dass sie ja damit gespielt haben. Und wer war das? War das Andy Bernard, der das Gerücht verbreitet hat, dass Kevin retarded ist? Und das war eine meiner Lieblingsszenen ever. Wie hieß sie? Holly, die Michael jetzt endlich heiratet. Und sie ist neu in der Firma. Und er sagt ihr, dass Kevin ist retarded. Und dann sieht sie, wie Kevin in sein Auto einsteigt und sagt, you have your own car? Und er, yeah, you too? Und sie, Yes, Kevin, I do have a car. Cool. Well, I think it's great that you're such a passionate driver. I know. Und dann kommt dieses Dings aus dem Off, was sie immer haben. Das Close-up von Kevin. I'm totally gonna bang Holly. Das ist einer der besten Gags der Show. So. Und sie ziehen das halt 5 oder 6 Episoden durch, bis Holly herausfindet, nein, der ist nicht geistig eingeschränkt. Der ist einfach so, wie er ist. Und das ist lustig. Und hier hast du halt eine ganze Crew, die uns jetzt schon im Trailer suggeriert wird, die sind alle dumm wie Scheiße und können nichts.
Aber ihr habt wirklich the benefit of the doubt. Das, im Trailer kannst du es vielleicht auch nicht gut rüberbringen. Ich würde es auf jeden Fall festhalten, das ist kein guter Trailer. Ja. Da bin ich der festen Überzeugung. Und die Serie kann mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Es wird schwierig. Wir werden es sehen. Die läuft in den USA auf Peacock im Streaming-Service. Deswegen weiß ich nicht, wie sie es hierher schaffen wird. Das ist der NBC-Streaming-Service. Ich glaube, die Sachen werden unterschiedlich ausgewertet. Peacock-Sachen kommen mal auf Prime. Kommen mal auf RTL Plus.
Die meisten Peacock-Sachen kommen auf Prime.
RTL Plus war auch schon dabei, glaube ich.
Also, ja, es gibt gute Trailer zu schlechten Serien, es gibt schlechte Trailer zu guten Serien und Filmen auch so. Ich werde nie vergessen, einer der besten Trailer auf der Welt ist Alien vs. Predator. Ja. Der Film ist nicht einer der besten Filme auf der Welt.
Ja, Pokerface war auch Peacock und es läuft hier auf Wow. Also es kann überall laufen. Ich habe leider nicht nachgeschaut. Findet es raus, wenn ihr es gucken wollt. Es läuft ab 4. September.
Ja.
Aber dann lass uns von The Paper doch einfach eins weiterspringen. Ja. Weil, ich habe ja gesagt, Parks and Rec hatte ja ein paar wunderbare Charaktere. Einer davon war Nick Offerman. Mhm. Als, wie heißt er da noch mal? Also auch dieser Holzfäller-Guy.
Yeah.
Dieser bodenständige Lumberjack-Dude, wenn man so möchte.
Yeah.
Also bis heute hängt ihm ja diese Rolle nach, weil wenn er Essen bestellt im Restaurant, wird Nick Offerman gerne viel zu viel Bacon auf dem Teller serviert.
Ron Swanson.
Nick Offerman ist die Erzählerstimme in einem der Filme des Jahres, den ich jetzt schon sehen konnte, du nicht. Der läuft gerade im Kino. Ihr werdet ihn hauptsächlich in kleineren Programmkinos finden im Moment. Es ist The Life of Chuck, eine Stephen King-Verfilmung. Und ich schwöre, es dauert bis zur Hälfte des Films, bis man überhaupt merkt, dass es eine Stephen King-Verfilmung sein könnte. Es ist aber auch eine Kurzgeschichte von Stephen King und ich finde, das merkt man dem Film aber auch an, weil der geht irgendwie über 2 Stunden. Und es war eine Kurzgeschichte, das merkt man, finde ich dann, wenn das am Ende eingeblendet wird. Und es ist auch die zweite Stephen King-Verfilmung dieses Jahr mit Mark Hamill in einer der Nebenrollen. Die andere wird The Long Walk sein.
The Long Walk. Der Trailer. Sieht hammer aus.
Findest du?
Ich finde, das sieht sehr cool aus.
Da bin nicht so super angetan davon. Liegt auch ein bisschen daran, weil ich habe danach, also ich finde die Prämisse interessant, habe mich sofort an Battle Royale erinnert, habe schnell gegoogelt und The Long Walk, das Original, der Todesmarsch, glaube ich, da geht's halt um Kinder, die diesen langen Marsch machen müssen. Also sehr Battle Royale. Und nur mit Laufen statt mit Schusswaffen. Und allein, dass sie es für den Film abgeschwächt haben durch junge Erwachsene, ist so ein kleiner Dämpfer. Aber andererseits, ja, lieber habe ich junge Erwachsene, die gute Schauspieler sind, als bei den Kindern immer die Würfel rollen lassen, ob da jetzt ein guter Schauspieler bei ist oder nicht. Das ist ja mit dem Main-Kids-Cast auch immer extrem schwierig. Und ich glaube, es wäre extrem schwer, diese Brutalität im westlichen Kino mit den Kindern zu zeigen. Bei Battle Royale kannst du es machen. Bei Hunger Games sieht auch schon fast niemand mehr aus wie ein Kind. Also die meisten sind es schon nicht mehr. Und ja. Aber Life of Chuck ist ein komplett anderes Ding. Und das Interessanteste daran fand ich immer, wenn ich einen Trailer gesehen habe mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle, ihr kennt vielleicht das Poster, er tanzt so auf einer Wasserfläche, glaube ich, auf dem Poster. Der Trailer verrät ja so gut wie nichts. Du verstehst nicht, worum es geht, außer dass es mindestens eine gute Tanzszene gibt. Und irgendwie um das Leben dieses Chuck. So, und hä, was schaue ich da überhaupt? Und alle Schauspieler, die da mit drin spielen, vor allem Mark Hamill, wenn die über den Film reden, sagen sie auch immer, man sollte so wenig wie möglich wissen. Und genauso saß ich im Kino. Und es gibt vielleicht 2 Filme dieses Jahr, bei denen ich hauptsächlich drin saß und nicht gewusst habe, worauf das alles hinauslaufen wird. Der eine ist Life of Chuck in der ersten Hälfte, die lässt dich komplett im Dunkeln stehen. Und der andere Film ist Weapons. Also über diese zwei reden wir heute. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass wir jetzt mal wieder, dass wir solche zwei Überraschungseier an Filmen jetzt hier haben können.
Ich bitte dich übrigens bei Weapons so spoilerfrei wie möglich, weil ich habe diesmal nicht mal einen Trailer gesehen. Okay.
Ach so, aber der Trailer ist toll.
Ja, wollte ich nicht. Der
Trailer ist toll.
Wollte ich nicht, weil ich habe ja Barbarian gesehen. Und ich bin davon ausgegangen, dass das so ein wilder Ritt sein wird wie Barbarian, der ja auf eine Art und Weise anfängt und in welche Richtung er dann geht, so viel Spaß. So. Und das höre ich halt
als
auch von
Als jemand, der Barbarian nicht gesehen hat, kann ich dir sagen, ich fand der Trailer verrät nicht zu viel und bleibt bei der Prämisse hängen und genau das tut Weapons auch.
Okay. Sehr gut.
Also nach dem Trailer war ich total hooked. Ich habe den Trailer halt vor ein paar Monaten gesehen von Weapons und war sofort so, okay, der Film, der kommt jetzt auf so eine Shortliste, auf eine Watchliste, weil die meisten Horrorfilme haben ja im Prinzip denselben Trailer. Also die wenigsten Horrorfilm-Trailer können mich abholen. Weapons hat mich sofort abgeholt und so ist auch der Film. Aber dazu später mehr. Life of Chuck ist eine Wundertüte. Ich will nicht so viel verraten. Es ist ein episodenhafter Film. Tom Hiddleston in der Hauptrolle oder in einer der Hauptrollen. Nick Offerman als fantastischen Erzähler in der englischen Originalsynchro. Mark Hamill in einer wunderbaren Nebenrolle. Ganz viele tolle Nebenrollen. Ihr werdet die meisten Leute wiedererkennen, wenn ihr Netflix-Freaks seid. Du auch. Weißt du warum?
Warum?
Der Film ist von Mike Flanagan.
Ah, ja, ich liebe Mike Flanagan.
Und Mike Flanagan hat ja diese Horrorserien gemacht, Haunted Hill House? House of Haunted Hill? Wie heißt das?
Warte.
Ich hab's nicht gesehen, deswegen kann ich dir das nie sagen.
The Haunting of Hill House, meine ich, ist das erste. Das zweite ist Haunting of Bly Manor. Und das dritte ist dieses Midnight Mass.
Ja. Midnight Mass hab ich gesehen und das fand ich toll.
Also, Midnight Mass ist gut. Er ist recht gegen Ende, es ist ziemlich gut. Dieses Bly Manor, das war leider nicht meins, das fand ich also sehr aufwendig produziert.
Aber
ich war halt nach Hill House was anderes gewohnt. Hill House ist seine Opus Magnum, wie man so schön sagt. Der ist echt, ja, The Haunting of Hill House. Aber was ich ja auch dir immer wieder ans Herz lege, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dir, also zwei Sachen übrigens von Flanagan, die du sehen solltest und in dein Horrorportfolio reinpacken solltest und auch sagen wirst, oh, das sind zwei wirklich gute Horrorfilme, warum habe ich die bisher nicht gesehen? Der eine ist für mich eins der besten Sequels aller Zeiten und eine der besten Buchadaptionen aller Zeiten, weil es gibt auch ein Buch dazu und das Buch ist hier hart akkurat.
Darf ich raten?
Ja.
Dr. Sleep.
Ja. Dr. Sleep schafft es, Kubrick und King gerecht zu sein. Und als Leute, die The Shining den Film lieben, ich liebe auch das Buch, aber ich liebe nicht Stephen Kings Adaption fürs Fernsehen. Die ist hart scheiße. So. Und Dr. Sleep gelingt dieser Spagat perfekt. Also, den musst du sehen. Der ist super. Den gibt's sogar im Director's Cut, habe ich, da ist er 3 Stunden lang, ich drück mir das, aber ich würde dir erstmal raten, den regulären Cut zu sehen, weil der lohnt sich auch. Dann empfehle ich dir extrem seinen Debütfilm. Sein Debütfilm zeigt dir im Grunde genommen, oh, das ist ein Talent, auf den wir ein Auge werfen sollten. Und je mehr du siehst von seiner späteren Karriere, siehst du so ähnlich wie mit James Gunn und Slither, wenn du das siehst. Du siehst bis heute so Slither-Elemente von James Gunn. Sein Ding ist Oculus. Oculus ist ein super Film.
Ah, das hast du mir schon mal gesagt, ja.
Mit einer Schauspielerin, die du magst.
Irgendwas mit einem Auge, mit dem Auge war es doch,
oder? Nein, nicht mit dem Auge. Nee? Oculus, ich mach die Prämisse nur in 2-3 Sätzen, das geht ganz, ganz schnell. Karen Gillan ist übrigens die Hauptrolle, hier Nebula. sie und ihr
Bruder. Aber das Poster hat Hände als Augen.
Ja, aber es geht um Spiegel. Also sie und ihr Bruder hatten eine traumatisierende Kindheit. Die hat was mit einem Spiegel zu tun. Der Bruder war fest davon überzeugt, dass der Spiegel dafür verantwortlich war, dass so viele schlimme Sachen passiert sind und wurde jetzt in einer Klinik behandelt. und mit Therapiesitzungen ohne Ende. Der kommt jetzt endlich austherapiert raus, um das hinter sich zu lassen. Währenddessen hat seine Schwester die ganze Zeit, die er weg war, damit verbracht, zu beweisen, dass er recht hatte, hat den Spiegel ersteigert, stellt überall Kameras im Haus auf, holt ihren Bruder dazu, der gerade dieses Trauma wegtherapiert hat. Und jetzt geht es darum, ist da was mit diesem Spiegel oder nicht? Und du als Zuschauer fragst dich, verlieren diese beiden gerade kollektiv zusammen ihren Verstand oder ist da was dahinter? Und es ist geil. Es ist geil. Es ist auch einer der besten Schnitte.
Schnitte?
Der Schnitt in diesem Film ist mega. Der Schnitt
okay.
in diesem Film.
Ach so, okay. Ich dachte, da ist so ein andalusischer Hund Schnitttechnik drin.
Nein, da ist wirklich ein super Schnitt drin. Und du fragst dich auch, wie fies kann eigentlich so ein Spiegel überhaupt sein? Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie fies so ein Spiegel sein kann. Und zwar Karen Gillan, die schreibt gerade so Sachen auf in ihr Notizbuch, weil sie das Ding ja studieren will. Und auf dem Tisch liegt ein Apfel. Ne? Und dann grapscht sie sich den Apfel, beißt rein und auf einmal hast du das Geräusch von Scherben. Und sie zieht Scherben aus ihrem Mund raus. Und eigentlich hat sie eine Glühbirne gebissen, sah aber im Spiegel aus wie ein Apfel.
Das ist okay.
Ja.
Creepy Idee. Aber, und jetzt zurück zu Life is Chuck. Man sieht nur in einer einzigen Szene für einen Bruchteil einer Sekunde, dass es von Mike Flanagan ist. Ich finde, den ganzen Film über merkst du es nicht, außer er hat ja ein Merkmal, was sich durch all diese Netflix-Projekte zieht. Es ist immer derselbe Cast.
Ja.
Also zu 70% derselbe Cast. Auch Mark Hamill hat ja bei ihm neulich mitgespielt, bei diesem
Fall of House of Usher. Es ist nicht eine Edgar Allan Poe-Geschichte, es ist im Grunde genommen eine Kollektion von unterschiedlichen Edgar Allan Poe-Geschichten, aber mit einem neuen Twist. Ziemlich geil. Ich habe ja früher tatsächlich recht viel Edgar Allan Poe gelesen und ich fand die Serie ziemlich cool. Also
muss ich nachholen leider.
The Fall of the House of Usher ist ziemlich cool. Es ist ein sehr krasser Liebesbrief an die Werke von Poe.
Und du wirst in Life of Chuck drin sitzen und die ganze Zeit kleinste Nebenfiguren wiedererkennen, weil du die Schauspieler kennst aus Mike Flanagans Sachen bis hin zu seiner Lebensgefährtin, die ja die weibliche Hauptrolle in Midnight Mass gespielt hat. Und da merkst du es. Da merkst du es stark. Ansonsten merkst du es nicht. Es gibt einen kleinen Schreckmoment, der ist auch nicht super hart oder so, aber die Frau neben mir ist gestorben. Und dann war das 4D-Kino zwangsweise. Ihr kennt das ja, wenn man im Kino sitzt und jemand erschreckt sich, er erschreckt die um sich herum mit. Das ist dann so ein Minesweeper-Effekt. So, da hast du so einen kleinen Radius drumherum, der mitstirbt. Und ansonsten ist das aber ein unglaublich lebensbejahender, schöner, melancholischer Film, der mit dem Tod zu tun hat, sich damit auseinandersetzt. Und Mike Flanagan hat ja gesagt, das war eine sehr persönliche Sache für ihn, weshalb er auch von seinem Horrorwurzeln da mal weg ist. Oder von mir aus ein bisschen ganz mystischen Wurzeln verlässt er nicht. Weil, wie gesagt, es gibt einen Punkt in dem Film, da merkst du, darum ist das eine Stephen King-Geschichte. Der hatte, also ohne dass ich die gelesen habe, Stephen King hatte eine Idee, eine fantastische Idee. Und drumherum eine Geschichte konstruiert, die aber nur für eine Kurzgeschichte reicht. Und hier ist es so, das ist eine Kurzgeschichte, die hat Mike Flanagan so sehr beeindruckt, dass er daraus einen Film gemacht hat, auch als Autor, der sehr persönlich ist und auch ein bisschen zu ausufernd, finde ich, für das, was er erzählen will. Weil in dem Moment, wo du wirklich verstehst, worauf der Film hinausgeht, ab dann zieht es sich auch ein bisschen. Aber er ist so schön inszeniert, du sitzt dann da und ich wüsste nicht, was ich rausschneiden soll. Weil den Part, den man rausschneiden müsste, hat mit der Kindheit von Chuck zu tun. Und das ist aber so herzlich gespielt, auch perfekte Kinderbesetzung. Also ich täte mich schwer. Und ich glaube, für Leute, die auch Musik- und Tanzaffin sind, und ich schaue jetzt dich an, Yves, der Film ist für euch gemacht.
Also Sebastian meint, das ist sein Lieblingsfilm des Jahres.
Also bei mir ist er den Top 10 definitiv dabei. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube nicht, dass es ganz oben hinschafft. Ich glaube, dass es in die Top 5 Ende des Jahres bei mir reinschafft. Aber ich muss es auch immer noch wirken lassen. Ich denke da ein bisschen zurück, auch weil Tom Hiddleston halt so tanzt da drin. Also wie er tanzt. Kennst du diesen berühmten viralen Ausschnitt, in dem Tom Hiddleston bei der Will Graham Show tanzt. Und du guckst das und denkst so, ah, deswegen war er mit Taylor Swift zusammen. So, ne?
Ja, ja, aber ich finde, Tom Hiddleston hat es nicht nur da gemacht, er hat es noch viel geiler gemacht in Korea auf einer Bühne, als er einen der Thor-Filme, glaube ich, beworben hat. Und
das ist derselbe Tanzmove, gell? Das ist nämlich sein Move,
ja, ja, den ja. er so kann. Ja, ja, und den hat er auch, ja, es ist Shuffeln. Aber weißt du, wo er den reingebracht hat? In einen Film, den ich kriminell unterschätzt finde, mit Tom Hiddleston, High Rise. Ist mit ihm und ist mit, wie heißt der, Evans? Ist Luke Evans? Ist Luke Evans der aus Hobbit?
Kann sein.
Der Bart, der, der ist krass, den musst du gucken. High Rise, ich finde, der ist ziemlich cool.
Ich kenne den Trailer, ich habe den leider nie gesehen.
High Rise geht auch so ein bisschen um Klassenkampf, aber ohne so, ohne, dass ich jetzt, ohne so einen ekligen kommunistischen Unterton, so, also dass er sagt, eat the rich und bla 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 und die Armen sind automatisch moralisch richtig und die Reichen sind automatisch moralisch verwerflich. Nee, der Film zeigt dir das, was der Joker sagt, und zwar, Menschen können ganz schön räudig sein und when the chips are down, these civilized people will eat each other. Das ist eher so die Message davon, teilweise auch wortwörtlich. Und er ist hart. Der ist echt hart.
Okay. Also diese Tanzszene, also dieser Tanzmove von Tom Hiddleston, gefühlt ist eine der zwei großen Tanzszenen in diesem Film nur um diesen viralen Clip herum entstanden. Also Tom Hiddleston spielt sich schon fast selbst, muss man sagen. Aber es ist sehr ansteckend. Also er wird nicht umsonst auch mit La La Land verglichen. Ich finde, er ist ein bisschen Forrest Gumpig, so wie er erzählt ist. Schwer mit dem Finger drauf zu zeigen. Ich habe gemeint, in meiner kleinen Letterboxd-Review, ohne auch zu viel spoilern zu wollen, der Film könnte entweder für die Ewigkeit sein, so ein richtiger Klassiker auf so einem Forrest Gump-Level, könnte er sein. Ich glaube nicht, dass er ein riesen Kino-Hit ist oder wird, aber dass er Kult ist oder Kult wird, kann ich mir vorstellen. Das andere ist, wenn dem nicht so sein sollte, dann ist der Film eine schöne, flüchtige Erinnerung, die man mitnehmen wird, bis an sein Lebensende. Und das hat mit dem Film zu tun. Also ist gerade eine Meta-Message drin. Und das ist auch nicht schlecht. Also der Film ist so oder so wunderschön. Und ich empfehle euch, geht mit so wenig Wissen wie möglich rein. Wie gesagt, ein bisschen La La Landig, ein bisschen Forrest Gumpig, ein bisschen King.
Ich muss dazu sagen, ich finde La La Land hart überbewertet und es gibt ein ganz großes Problem, das ich mit La La Land habe. Weißt du, was mein Problem mit La La Land ist?
Nee.
La La Land schreibt sich auf die Fahne, so ein Oldschool-Musical zu sein wie Fred Astaire-Filme und so weiter. Diese ganzen alten, schönen Filme, die meiner Meinung nach auch fucking zeitlos sind und wundervoll sind. Top Hat und sowas. Und dann guckst du ihn dir an. Und La La Land ist das in den ersten 8 Minuten und hört dann damit auf. Komplett. Und das finde ich ein bisschen Etikettenschwindel. Weil es ist ja nicht so, als wenn er sagen würde, nein, 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 wir fangen so an und dann gehen wir in eine andere Richtung. Nee, aber dann spielen sie ein bisschen Pick and Choose, wann sie Musical sein wollen und wann nicht. Und das finde ich krass inkonsequent und tonal ein bisschen lahm. Deswegen finde ich La La Land ist nicht das klassische Musical zurückbringen. Das wollte ich jetzt endlich mal gesagt haben und du hast
aber
mir eine Chance.
Aber das ist Life of Chuck auch nicht. Der ist kein Musical. Der ist kein Musical. Er hat aber diese Vibes manchmal wegen dem Tanzen. Und übrigens diese Fred Astaire-Sachen oder überhaupt so Hollywood der goldenen, die goldenen Jahre Hollywoods, die diese 50er, 60er Jahre, wenn es um Musicals geht, das spielt da eine große Rolle, weil Chuck sein ganzes Leben lang davon beeinflusst wurde und von seiner Oma. Da gibt's ein paar Momente, ich garantiere dir, du wirst in dem Film heulen.
Oh.
Und ich weiß nicht, ob für Glück oder für Traurigkeit. Das ist ein Film, ich glaube, du wirst eine Träne vergießen. Da bin ich mir relativ sicher. Gerade, weil Nostalgie verbunden wird mit Verwandten, verbunden wird mit Tanzen, mit Musik, mit einem Lebensgefühl, was dir auch Tanzen gibt. Ich habe dich tanzen sehen. Ich weiß ganz genau, dass der Film für dich ist. Und ich glaube, der Film ist besser, als ich es sogar gespürt habe. Und ich mag ihn sehr. Aber ich glaube, er ist noch besser, je nachdem, wer du bist und was du mitbringst in diesem Film. Und da kann er wirklich sehr leicht an den richtigen Stellschrauben drehen.
Ja, ich will ihn auch unbedingt nachholen. Aber ich habe jetzt zwei andere Filme, die ich zuerst nachhole. Mhm. Das ist Weapons und das ist Together und ich werde sehr wahrscheinlich nächste Woche oder so Memoirs of a Snail nachholen, weil du den auch so hart ans Herz gelegt hast und ich ja auch so ein riesiger Stop-Motion-Animation-Fan bin und deswegen, ich muss ja meine Prioritäten setzen, mhm. obwohl wenn wir zu einem Film kommen, der hier auch so auf der Liste steht, da habe ich in einem Punkt echt falsche Prioritäten gesetzt. Aber,
ja, hast du.
Aber weißt du, was eine Priorität für dich und mich ist?
Was?
Zur Gamescom zu fahren. Woop, woop.
Oh yeah.
Ich muss jetzt sagen, das ist meine erste Gamescom. Ich habe keinen von diesen coolen LinkedIn, der Yves ist auch dabei und der Uwe ist auch dabei. Weil ich sehe das ja bei Wikipedia. Ich kenne das noch so. Zack. Ja, Uwe ist auch dabei. Also es ist so nach und nach dieses, der ist dabei, der ist dabei, mhm. der ist dabei, der ist dabei. Ja, soweit bin ich noch nicht, dass ich so ein eigenes Dingsbums mir erstellt habe, aber jetzt kann ich ja sagen, ich bin dabei und ich bin dabei mit dir. Ja. Marco und ich, wir sind live auf der Gamescom, haben Live-Podcast. Das ist jetzt auch keine Werbung gerade, also im Sinne von Sponsorship. Das ist eine Werbung in eigener Sache. Wir sind auf der Gamescom. Und wir werden auch dort das erste Mal so richtig über Alien Earth quatschen. Ich freue mich mega drauf. Hast du noch was zu sagen zu unserem schönen Auftritt?
Naja, es ist ein Alien Earth Panel, das kann ich schon mal sagen. Wir machen das alles auf der Fing-Bühne, auf Find Your Next Game, also unsere Webedia-Bühne für die GameStar und so weiter und eben auch für Nerd und Kultur. Weil witzig, dass du das mit diesem Posting sagst, ich bin auch dabei. Ich habe schon die Vorlage irgendwo auf meinem Handy rumliegen. Ich poste das wahrscheinlich gestern. Also, wenn ihr das hört, habe ich es gestern gepostet, glaube ich.
Willst du mir die schicken?
Ja, aber das ist ja eine Webedia-Vorlage, das wäre ja komisch, weil du bist nicht mehr in der Firma.
Aber ich bin doch für Webedia da.
Das schon.
Oder?
Aber ich glaube, das ist irgendwie Mixed Message. Das finde ich komisch.
Okay, ja.
Dann das wäre so, als wenn du jetzt noch Werbung für Dungeon Mifflin machen würdest, obwohl es sie gar nicht mehr gibt.
Ja, stimmt.
So, also nicht, dass es Webedia nicht mehr gibt, aber es wäre halt komisch, dass, glaube ich
zumindest. Ja, und
wenn, dann müsste ich das mit der internen PR klären.
Ja, und abgesehen davon, ich glaube, wenn ich da mit dem Gesicht da bin, dann denken auch Leute, vielleicht bin ich jetzt Moviepilot irgendwie und das wird zu Confusion führen und ja, hast du recht.
Ist egal. Auf jeden Fall, die Gamescom ist 20. bis 24. August, wie jedes Jahr. Ich bin wie jedes Jahr da, als einer der 335.000 Besucher mit über 5.500 Ausstellern. Wir sind eben, wie gesagt, einer davon. Das wird ein riesen Culture Clash für dich, Yves, weil du zum ersten Mal auf der Gamescom bist. Ich gehe ja seit 15 Jahren hin oder so, 10 Jahren.
Wahnsinn. Und wir treten am 22. auf. Am 22. den Freitag.
Freitag, der 22. Die Gamescom fängt ja an mit der Opening Night Live, mit der großen Streaming-Show, wo sie die ganzen neuen Trailer vorstellen. Das ist am 19.8. Wir sind am 22.8. beide da, am Freitag um 18 Uhr auf der Find Your Next Game Bühne und im Find Your Next Game Livestream. Ich werde das alles für euch auch verlinken. Also ihr könnt es entweder live auf YouTube, Twitch und sogar TikTok schauen oder ihr trefft uns dort live, weil erstens nehmen wir dann unseren Alien Earth Podcast auf und zweitens bleiben wir natürlich ein bisschen länger und ihr könnt dann noch mit uns reden. Ihr findet uns nicht hinter Halle 8, nicht hinter Halle 8, Gamescom-Gänger werden diesen Gag verstehen, sondern ihr findet uns in Halle 10.1.
Ich verstehe 10.1, diesen Gag nicht.
Das ist der Ort, an dem sich die Influencer prügeln.
Wie, Influencer prügeln sich?
Das ist schon mal passiert. Das ist ein paar Jahre her. Das ging durch die Medien.
Darf ich da hingehen und mich prügeln, Marco?
Ja, aber nur, wenn du auf meiner Seite bist dann.
Kannst du, du zeigst mir irgendeinen Influencer, den du ganz, ganz doll nicht magst. Und den hau ich dann.
Da gibt's einige. Nee, Quatsch. Aber das musst du dir ungefähr wie ein Anchorman vorstellen, dass die verschiedenen Influencer-Gruppen sich dann treffen. Und jeder hat seine eigenen Waffen. Entschuldigung. Anchorman ist das perfekte Beispiel dafür. Nee, egal. Wir reden über Alien Earth. Nehmt das auch als Tipp, weil wenn wir dann schon über Alien Earth reden, und wir werden es zwar möglichst spoilerfrei halten, aber einen gewissen Part werden wir wahrscheinlich einen Spoiler-Part anfangen müssen, denke ich. Vielleicht lassen wir es auch weg. Weil wir können ja über die ersten Folgen reden. Wir haben schon Streaming-Zugang auf die ersten 6 Folgen der 8. 8 sind's, glaube ich. Aber zu dem Zeitpunkt müssten 3 schon da sein. Und über die würde ich dann schon gerne reden. Ihr findet die alle auf Disney Plus und ich lege sie euch alle auch sehr ans Herz, Alien Earth zu schauen, weil die Serie fantastische Reviews kriegt. Das Problem ist, ich kann nur von der ersten Folge reden. Du hast noch gar keine gesehen zu diesem Zeitpunkt, ne?
Yep. Ich habe noch überhaupt nichts gesehen, wie du weißt. Ich lag ja jetzt wirklich in so einer Fötushaltung in meinem Bett. Ich habe halt, also wenn ich was geguckt habe, dann war es auch was in erster Linie, was ich kenne, weil ich wusste, ich werde höchstwahrscheinlich einschlafen. Weil das ist halt so, wenn du Fieber hast, dann bist du eh nicht so hundertprozentig aufnahmefähig. Und ja, das war jetzt mein Problem. Deswegen sei so lieb und sag mir in 2 Sätzen, dass diese Serie sich bitte, bitte lohnt. Und sag mir, dass sie eher dran ist an Ridley Scott Cameron als an Alien 4.
Mit Alien 4 hat es wenig zu tun.
Ja, ganz sei Dank.
Es ist auch nicht ein Best-of wie Romulus.
Okay.
Ganz und gar nicht.
Fair.
Es ist metaphorisch gesehen, obwohl es ein Prequel zu Alien 1 ist, es spielt 2 Jahre vor Alien 1, metaphorisch gesehen ist es eigentlich die Idee, was wäre, wenn Alien 1 anders ausgegangen wäre und sie hätten die Erde erreicht.
Oh, okay, oh.
Also das ist die Grundidee dahinter, auch wenn sie es nicht aussprechen. Aber du hast quasi eine Quasi-Nostromo-Besatzung, Quasi-Nostromo-Charaktere und sie machen aber ihren Kälteschlaf und erreichen die Erde. So, das ist die Grundidee. Dann machst du noch ein bisschen Aliens dazu, also Spezialeinheit, die sich das angucken muss und so weiter. Und dann ganz viel Prometheus und Alien Covenant dazu und einmal durchrühren.
So. Ich bin ja ein Riesenfan von der Prometheus-Lore. Also ich finde die Lore fett.
Ich glaube, es geht auch weniger um die Lore jetzt, wenn ich sage Prometheus. Es geht mehr um das Prinzip, was bedeutet es, ein Mensch zu sein oder ein künstlicher Mensch zu sein.
Ah, okay.
Man merkt, dass die Serie produziert ist von Ridley Scott, ja.
Aber gibt's da auch 2 Roboter und der eine sagt zum anderen, I do the blowing, you do the fingering?
Ehrlich gesagt, ist es gar nicht so weit davon entfernt.
Oh, sehr gut. Weil ohne diesen
Satz. Also nicht so.
Ohne diesen Satz gibt's auch kein Alien mehr.
Ich will nicht so viel dazu verraten. Ich glaube, das Besondere ist, ich habe bisher nur eine Folge gesehen, der 8. Und nach der ersten weiß ich nicht ganz genau, was ich von der Serie halten soll. Ich finde, sie sieht wahnsinnig toll aus. Sie ist an manchen Stellen wahnsinnig gut inszeniert und wahnsinnig toll besetzt. Das ist halt eine Noah Hawley-Serie. Der hat halt Legion gemacht, der hat Fargo gemacht. Der Typ weiß, was er kann, was Serien angeht. Mhm. Und die Reviews geben ihm recht. Die Reviews, die jetzt die ganze Serie besprochen haben, die geben dem Ganzen recht. Es ist sogar so, wir haben ja die Folgen sehr viel früher gekriegt. Ich bin auch nur nicht dazu gekommen, die zu gucken. Und es gab so ein gestaffeltes Embargo, wenn du dich erinnerst. Mhm. Die haben gesagt, du darfst in der ersten Woche nur die ersten 2 Folgen besprechen, die Woche drauf dann die 3. und so weiter und so fort, ne? Und jetzt haben einige Outlets, diese Woche war das, dieses Embargo aber gebrochen. Die haben einfach alles reviewed. Warum auch immer. Ob das jetzt versehen war oder die ein Sonderreview hatten, keine Ahnung.
Gibt's da nicht Ärger?
Aber diese Reviews sollte man meinen. Aber diese Reviews waren so gut, dass sie jetzt das Embargo komplett geliftet haben vorgestern. Du darfst jetzt alles besprechen. Und ich meine, wie gesagt, wir werden nicht spoilern auf der Gamescom, aber dann kann man endlich über mehr reden als nur über die ersten Folgen. Weil anhand der ersten Folgen sitze ich da und weiß noch nicht ganz genau, wie ich es finde, weil es hängt sehr davon ab, was die Antworten auf all die Fragen sind. Weil wenn das unbefriedigende Antworten sind, dann ist es eine Mystery-Serie mehr, die dich verarscht hat. Und wenn es befriedigende Antworten sind, ist es eine der besten Einträge in das Alien-Universum. Mhm. Und es sieht so aus, als wäre es Letzteres. Also IGN hat 9/10 gegeben, Rotten Tomatoes sind wir, glaube ich, bei 88% oder so. Und das für eine Serie, die dir auch was abverlangt, die durchaus ein bisschen anspruchsvoller ist, finde ich erstmal beachtlich. Und ich bin echt gespannt, wie du die Serie empfindest. Weil ich kann dafür nicht die Hand ins Feuer legen. Ich denke mir, du wirst sie entweder hassen oder du wirst sie lieben. Ich glaube, dazwischen ist nicht viel. Also egal ist schon wieder hassen. So, wenn es dir völlig egal ist. Ich bin da ganz ich bin da ganz unentschlossen, wie sie dir gefallen wird. Hast du denn Legion gesehen von Noah Hawley oder Fargo?
Nein.
Ich bin ganz großer Fan von seiner Fargo, also Legion auch. Ich finde Legion ist eine der besten Comic-Serien, die es überhaupt gibt da draußen. Aber das ist eine X-Men-Serie und die ist sehr weit weg von X-Men.
Ja,
also die könnte kaum weiter weg sein.
Ich habe davon gehört, ich habe davon mehrfach gehört, dass sie sehr gut sein soll, dass sie auch so ein bisschen meins sein soll. Ich muss die auch übergucken. Es gibt halt so viel, was ich noch schauen muss. Das ist
krass. Ja, ja. Die gibt's aber auch auf Disney Plus, also ihr könnt euch da einen Eindruck machen. Und Fargo, ich lege die Hand dafür ins Feuer für die dritte Staffel. Die erste Staffel war ein Remake von dem Film der Coen-Brüder und es war ein verdammt gutes Remake mit einem verdammt guten Billy Bob Thornton als Bösewicht. Und die dritte Staffel mit Ewan McGregor ist und David Thewlis heißt er, glaube ich, wahnsinnig geil. Wahnsinnig geil. Also Fargo, dritte Staffel, ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsstaffeln der letzten 10 Jahre in irgendeiner Serie. Und deswegen bin ich echt gespannt, was dann Alien mit mir machen wird. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was ich in der ersten Folge schon gesehen habe und was ich, glaube ich, auch später raussehen werde, was die Inszenierung angeht, weil sie sieht so toll aus, sie ist aber ein bisschen kaputt geschnitten. An der Gamescom werde ich dir genau aufschlüsseln, was ich meine. Und damit lasse ich euch jetzt hier hängen. Halle 10.1, Find Your Next Game. Das ist ein riesiger Stand. Ich glaube, 700 Quadratmeter haben wir. Und eine Bühne, Sitzgelegenheiten. Wir haben Zeit danach mitgebracht für ein Meet and Greet. Ihr könnt es euch aber auch im Livestream ansehen. Und so Gott will, wird es dann wahrscheinlich auch als Podcast dann auch irgendwann hier erscheinen. Aber nichts geht über ein Live-Event. Und vielleicht können wir ja auch noch ein paar Fragen an den Chat stellen und ein paar Fragen aus dem Chat vorlesen und uns da ein bisschen entlanghangeln. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht, um über Alien Earth zu reden. So, und so viel zu Alien Earth, so viel zu Werbung in eigener Sache. Und gehen wir jetzt zu etwas anderem über. Ich habe einen möglichen Film des Jahres mitgebracht. Du hast einen möglichen Film des Jahres mitgebracht, den du aber ein bisschen später noch geholt hast.
Viel zu spät. Viel zu spät. Übrigens, es ist, glaube ich, unser erstes Live-Event, by the way, seit Deadpool and Wolverine, oder?
Ja, das war unser einziges anderes Live-Event.
Nee, wir hatten schon oder? Mal welche. Wir hatten schon mal welche.
Ach, stimmt! Ja, es war bei dem Konzert von Julius.
Genau. Was ich nachgeholt habe und Stand heute, 8.8., wo wir das aufnehmen und Eve immer noch ziemlich krank ist, Flow. Flow, ein Animationsfilm aus Lettland.
Mhm.
Ich habe Familie in Lettland und anscheinend gibt es da jetzt eine Statue, die dieser Katze gewidmet wurde.
Ach, wie süß.
Also muss ich die mir mal anschauen beim nächsten Besuch. Flow war ein Film, ich glaube, das erste Mal hat mir David von dem erzählt. Und der hat ihm ziemlich gefallen. Und dann habe ich auch so ein bisschen im Internet den Hype im Gesamten mitbekommen. Dann war ich jedes Mal, wenn ich im Kino...
War das vor oder nach den Oscars?
Er hat den schon wesentlich früher sehen dürfen. Und
ach so, du hast den Hype vor den Oscars quasi.
Ja, ja.
Weil der hat ja einen Oscar gewonnen.
Genau. Und dann lief er im Kino, aber immer zu Zeiten, wo ich es nicht schaffen konnte. Aber da habe ich halt auch in allen Kinos, in die ich gerne gehe, immer die Poster gesehen von dieser kleinen Katze. Und ich wusste aber gar nicht, was mich erwartet. Ich wusste, es ist ein Animationsfilm der anderen Art und das war's. Und das ist Lettland. Das ist es.
Darf ich sagen, was ich dazu weiß, ohne ihn gesehen zu haben?
Bitte.
Er ist nonverbal komplett, also Es wird nicht geredet.
Ja.
Und er hat so ein CGI, das sehr aquarellfarben aussieht, sehr malerisch, sehr schön.
Richtig.
Minimalistisch, aber sehr stylisch und eigen. Und es funktioniert nur mit Tieren, die halt nonverbal miteinander kommunizieren. Und es ist aber eigentlich in der Postapokalypse. Das sagt ja auch alles der Trailer, ich habe nichts gespoilert.
Das ist die Frage, ob es eine Postapokalypse ist oder nicht. Das sei mal so hingestellt.
Das habe ich so verstanden.
Denke, es kommt ganz drauf an, wie du den Film deutest. Ich habe meine ganz eigene Deutung, was den Film angeht. Ich bin kein besonders religiöser Mensch, muss ich dazu sagen. Ja. Aber seit Ewigkeiten habe ich mich spirituell berührt gefühlt. Das muss ich wirklich sagen. Und gerührt, spirituell gefühlt. Das muss man erstmal schaffen. Dieser Film ist... Ich glaube, dem kannst du 10 oder 20 Leuten zeigen und jeder wird was anderes drin sehen, glaube ich wirklich. Ich liebe ja diese Art von Filme. Dadurch, dass er nonverbal ist, schreit er dich auch mit nichts an. So. Und wow, ein Film, der mal die Intelligenz oder Interpretationsmöglichkeiten der Zuschauer zu schätzen weiß. Hey, das gibt's noch. Krass. Vor sowas habe ich allein Respekt. Der Film hat auch, also die Katze benimmt sich wie eine Katze. Der Hund benimmt sich wie ein Hund. Das finde ich sehr charmant. Also es sind keine anthropomorphen Tiere. Ne? Das heißt, die Katze ist ein geborener Einzelgänger. Und wenn die mal irgendwas sieht an der Kante, dann haut die das auch runter. Der Hund ist treu doof. Ja? Das einzige Wesen, das ein bisschen schon fast ins Mythologische reingeht, und da würde ich euch auch echt empfehlen, lest euch danach ein bisschen was durch über unterschiedliche Mythologien. Also ob es das christlich-judaistische Weltbild ist oder ob es die griechische Mythologie ist eventuell. Da sehe ich nämlich auch sehr, sehr viel drin. Da wurde eine Rolle auf jeden Fall dem Sekretärvogel gegeben, die ganz klar spirituell ist. Und der Film ist meditativ. Der Film ist im Grunde genommen auch ein Aufruf: Leg dein scheiß Handy weg, während du den Film guckst. Den kannst du also so gar nicht genießen oder mitbekommen, was passiert, wenn du auch nur irgendwie dich kurz ablenken lässt. Der Film wirkt auch durch den unglaublichen Score, diese unglaubliche Hingabe und Liebe zur Natur im Gesamten. Ich denke, wenn jemand die Sensation und Faszination, die die Natur uns eigentlich parat stellt, ohne jetzt zu affig klingen zu wollen, wenn man dafür einen Hang hat, ob es das Meer ist, ob es die Berge sind und so weiter und so fort, dann und dann noch die richtige Musik drunter legt, du hast das Gefühl, du bist bei einer Meditationssession. Du hast das Gefühl, ich habe sowas schon gehört in einem Spa. So. Und es ist sehr schwierig, gerade mit dem Finger drauf zu zeigen, ich möchte es auch gar nicht. Ich möchte dir auch gar nicht sagen, wie ich den Film deute. Ich möchte es dir sagen, nachdem du ihn gesehen hast und du mir sagst, wie du... Ich finde es total uninteressant, Leuten zu sagen, wie ich zu dem Film stehe. Ich will wissen, wie sie zu dem Film stehen. mich interessiert es nicht, wie ich zu dem Film stehe, weil ich weiß, wie ich zu dem Film stehe. Mich interessiert es, dass es diese Diskussion gibt. Mich interessiert es, wie andere bestimmte Sachen deuten. Ich habe schon zu viel gesagt, dass ich da sehr viele biblische und spirituelle und eventuell griechisch-mythologische Anstriche sehe und Inspirationen. Das ist für mich schon zu viel des Guten, dass ich das schon gesagt habe. Aber ich will wissen, wie andere den deuten. Und ich bin auch heiß drauf, das zu erfahren.
Ich hatte gar keine Ahnung, dass das so viel Interpretationsspielraum hat. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Ja. Hat er. Hat er ganz klar. Also, aber guck mal. The Lighthouse haben wir beide gesehen und lieben, oder? Mhm. Ja. Du hast ja häufig gesagt, dass für dich The Lighthouse auch sehr viel mit Männer- und Dominanzverhalten und ohne die weibliche Komponente und das auch noch in einem Phallus-Symbol, wenn ich mich richtig erinnere, für mich ist ganz offensichtlich The Lighthouse eine Nacherzählung von Prometheus. Also der griechische.
Das ist Mythologie. Auch, ja.
Also,
das ist wieder eine widerspricht aber nicht dem anderen, finde ich jetzt.
Ja, yeah. Und Flow hat, klar, ich glaube, viele Leute müssen da eventuell nochmal die alten Bücher dazu rausnehmen. Ich empfehle eh, dass Leute sich mehr bilden durch Lesen und nicht durch TikTok. Und es ist so eine Antithese zur Generation TikTok, dieser Film. Ich sehe schon die Leute, die sagen, stinkend langweilig. So, was es für endlos lange Takes gibt, ist ja auch unfassbar schön. Du verlierst dich da rein. Du verlierst dich wirklich in dieses Aquarell, hast du sehr richtig gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass die Hintergründe teilweise auf Aquarell gemalt wurden. Was sehr schön ist. Das habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe letztens tatsächlich alte Peanuts-Episoden gesehen. Charlie Brown, The Great Pumpkin. Ich mag die Hintergründe bei den Peanuts sehr besonders. Und ja, also Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Ich will, dass du ihn guckst. Ich will, dass du mir sagst, was du davon hältst. Und ich will deine Deutung gerne hören und dann kann ich dir über meine reden. Ich fühle mich so ein bisschen wie Tarantino. 20.000 Leute fragen ihn, was ist im Koffer bei Pulp Fiction? Und er sagt, mich interessiert nicht, was ich denke, was im Koffer ist. Mich interessiert, was du denkst, was im Koffer ist. Und so ähnlich stehe ich gerade zu Flow. Ich weiß, was es für mich ist, aber ich will wissen, ich will euch nicht beeinflussen. Ich will wissen, was ihr denkt. Mhm.
Super interessant. Es könnte auch nicht die größere Antithese sein zu dem Film, den ich an der Stelle aber empfehlen muss. Das ist Memoirs of a Snail, weil der läuft seit 2 Wochen im Kino hier. Den habe ich halt auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, habe ich dir ja auch empfohlen. Und Memoirs of a Snail ist ja ein Stop-Motion-Film, der eben nicht nonverbal ist, sondern eine durchgehende Erzählerstimme hat oder durchgehende Erzählerstimmen. Also die einzelnen Hauptakteure dieser Geschichte erzählen aus ihrer Perspektive, was passiert ist. Und damit ist der Film sehr eindeutig. Also er lässt gar nicht, hat gar nicht so viel Interpretationsspielraum. Ist Stop Motion. Es wird durchgehend geredet. Nimmt sich sehr an die Hand. Und ist für mich einer der besten Filme des Jahres. Ich war so mindblown begeistert von diesem Film. Und der hat bei den Oscars, bei den Animations-Oscars halt gegen Flow verloren. Und meine Vorstellungskraft reicht einfach nicht aus, um mir das vorstellen zu können, dass Flow besser ist als der. Aber es gibt natürlich auch noch bessere Animationsfilme. Also, soweit muss ich vielleicht gar nicht denken. Aber ich bin jetzt umso gespannter auf Flow, wie Flow den gewinnen konnte. Aber das ist ja unsere Wette, die wir, glaube ich, auch letztes Mal abgeschlossen haben, als ich über Memoirs of a Snail geredet habe. Das war auch ein Potpourri. Okay. Wir beide schauen beide Filme bis zum Ende des Jahres. Und bei der besten Liste werden wir noch mal drauf zurückkommen, weil es wird auf jeden Fall Flow vorkommen und es wird auf jeden Fall Memoirs of a Snail vorkommen. Die Frage ist nur, welche Filme bei wem? Also eigentlich ist es jetzt schon klar, die Frage ist, ob die anderen es auch drauf schaffen, weil das sind definitiv Filme des Jahres. Memoirs of a Snail ist ganz, ganz, ganz großartig. Und auch da ist es schwer, trockenen Auges rauszukommen. Und trotzdem ist es ein unglaublich lustiger Film. Es ist auf jeden Fall der lustigste Film, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe. Das ist nicht Naked Gun oder irgendeine andere Comedy. Es ist Memoirs of a Snail. Der war so on point mit seinen bissigen Voice-Over-Humor, der hat mich voll gekriegt, der hat mich sowas von gekriegt. Das ist so, das ist Tim Burton, bevor er zu dem Tim Burton wurde, der jetzt ist. So.
Also. Ja, Flo hat nicht wirklich Humor, muss ich dazu sagen. Also Flo hat nicht wirklich Klar. Humor.
Aber das habe ich auch jetzt nicht als Maßstab.
Nee, es sei denn, klar, du findest es lustig, wenn du einen Katzen Besitzer bist, das zu sehen, wie eine Katze zum Beispiel an was vorbeiläuft, was an der Kante ist, und dann haut sie es runter. Das machen Katzen halt wirklich. Ja. So. Oder dass ein Hund sehr treu ist und dir hinterherflitzt, egal was ist. So. Aber das wird nur genau so gezeigt. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Note zu viel, dass es ein Klischee davon wird, sondern nö, es ist jetzt nicht so, dass die Katze den ganzen Film damit verbringt, Sachen runterzuhauen. Aber wenn mal was da ist, ja, warum nicht runterwerfen? So. Und so sind halt Katzen. Die Arschlöcher unter den Haustieren. Oh, jetzt hat er sich auch noch mit Katzen angelegt. Was ist, erst die Kommunisten, jetzt die Katzen. Was kommt da als nächstes? So. Aber ich habe einen guten Übergang. Kommunisten teilen ja so gerne. Ich habe gehört.
Ich hatte auch einen, der hat aber mit beste Filme des Jahres und so zu tun, aber vergiss es, Kommunisten teilen alles, ist der viel bessere Übergang.
Ich habe gehört, in deinem Film teilt sich ein Paar ein Körper. So, Together, den schaue ich wahrscheinlich nächste Woche.
Together, ja, kommen wir von den Memoiren einer Schnecke und von Flo, von der Katze, zu Paaren, die sich alles teilen. Ein sehr metaphorischer Film, also man kann da nicht drin. Es ist einer dieser Filme, die Beziehung testen. Kennst du das? Es gibt einfach Filme, da setzt du dich mit einem Partner oder Partnerin rein und es wird ein bisschen so ein kleiner Lackmustest. So, gibt es ein paar Themen, über die ihr zwei gerade auch mal sprechen müsstet? Das ist diese Art von inspirierender Film.
Weißt du, was krass lustig ist? Letztes Jahr kam ja The Substance raus, ne?
Ja.
Und danach gab es sehr viele Debatten unter Pärchen, dass, also ein guter Freund von mir war auch mit seiner Freundin bei, Ja, ich glaube, die beiden haben unterschiedliche Filme geguckt. So, also. Wenn du den Film aus der männlichen Perspektive guckst und ein Großteil davon Margaret Qualley ist, wie sie nun mal dargestellt wird. Und wenn du den als, ja, wenn du als Frau guckst und sie sagt, oh Gott, das war ja so, so grausam und so echt. Und er fand ziemlich vieles davon ziemlich geil. So, wow.
Aber die Perspektive habe ich noch nicht gehört.
Let them fight. So.
Also das höre ich zum ersten Mal, was Substance angeht. Aber es geht aber in eine ähnliche Richtung, weil es ist ein bisschen Body Horror. Mhm. Also wenn es zwei Filme gibt dieses Jahr, die Substance Energy Channel, dann ist es der eine, den du gesehen hast, Ugly Stepsister.
Hast du noch nicht gesehen, oder?
Und den habe ich noch nicht gesehen. Und dieser hier, Together. Weil es halt ein bisschen Body. Man könnte auch sagen, seit Substance ist Body Horror wieder salonfähig geworden.
Voll, voll. Also
total.
Es ging schon vor ein paar Jahren so ein bisschen los. Ich glaube, James Wan hat uns das ein bisschen mit seiner, meiner Meinung nach, Trash-Perle Malignant zurückgebracht. So. Malignant ist ja.
Ich hatte es gar nicht eingeordnet als.
Den hast du ja nicht gesehen.
Ja.
Also, es ist die Antithese zu Conjuring und all diesen anderen Sachen, die er macht. Ich glaube, Leute waren fucking enttäuscht, weil wenn du Conjuring willst, oh, das kriegst du so krass nicht. Aber du denkst die ersten 20 Minuten, oh Gott, du kriegst The Conjuring. Du kriegst so ein. Ich weiß nicht, also ich will den nie kaputt machen, den musst du nämlich mal gucken, weil der ist so Banane und der weiß, dass er Banane ist. Und ich weiß, Sebastian und ich, wir haben uns den ausgeliehen im Stream, weil wir sehr viel davon gehört hatten und wir mögen James Wan beide, obwohl wir auch echt überdrüssig sind mit diesem Conjuring und Insidious Franchise. Und dann kam da diese eine Szene, wo wir gecheckt haben, worum es in diesem Film geht. Hm. Und wir gucken uns beide an. So. Soll das lustig sein? So. Und ja, soll's. Ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr zu leugnen.
Das ist ein sehr wahnsinnig gutes Stichwort von dir gerade, weil das hat ja Substance auch zum gewissen Punkt. Ohne jetzt wirklich, man darf ja nichts verraten
in dem
Film. Aber ab einem gewissen Punkt geht er all in. Dann weiß er, ab jetzt bin ich ein Crowdpleaser.
Ja, ja.
Das ist das, was Substance Together vorweg hat, finde ich.
Okay.
Weil Together nimmt sich bis zum Schluss ernst. Das ist ein anderer Film, was das angeht. Es gibt einen anderen Film, über den wir heute reden, der diesen Breaking Point hat, an dem er weiß, dass er lustig ist und dass das Publikum das gerade will und das Publikum dafür klatschen wird. Aber es ist nicht Together. Nichtsdestotrotz, ich habe dir, als wir geredet haben über Bring Her Back letzte Woche, habe ich dir ja gesagt, jetzt sind halt zwei der möglicherweise besten Horrorfilme des Jahres, zumindest werden sie von verschiedenen Outlets immer wieder so bezeichnet, jetzt innerhalb kürzester Zeit hintereinander erschienen.
Mhm.
Und ich habe dir ja gesagt, inszenatorisch finde ich Bring Her Back besser, aber ich finde ihn zu vorhersehbar. Und Together ist der bessere Film als Horrorfilm, als Gesamterlebnis. Von mir aus auch, was Bedeutung angeht. Weil, neben mir saß Jules, mit dem wir ja auch am Samstag unterwegs waren. Der hat Together gesehen und hat gemeint, es ist einer der besten Horrorfilme, die er jemals gesehen hat. Und er ist noch eher Horrorfan als ich. Also er guckt sehr breit, sehr vieles. Ich glaube, das war ein Film, der ihn mehr beschäftigt hat, als die meisten Horrorfilme es tun.
Okay.
Also ich glaube, Together kann auf verschiedene Weise Leute besser erreichen. Wir könnten mal sagen, worum es geht. Also ganz blöd gesagt, der Trailer macht ja kein Geheimnis draus, das Poster macht kein Geheimnis draus. Es geht um ein Paar, das in einer schwierigen Phase ihrer Beziehung ist, in einer langjährigen Beziehung ist. Und warum auch immer beginnen sie zusammenzuwachsen. Und dagegen kämpfen sie an und mehr will ich gar nicht sagen. So, auf einer Metaebene besonders bei dem Film ist das Paar, das das macht. Das sind nämlich
Allison Brie und Dave Franco.
Allison Brie aus Community bekannt, die da die Dings spielt. Wie heißt er nochmal?
Annie Addison.
Ja, wie heißt der Affe nochmal?
Annie's Boobs.
Ach ja, stimmt, Annie's Boobs. Ja, okay. Also Annie wie in Annie's Boobs.
Wolltest du mich gerade testen?
Nein, das sollte ein Gag sein.
Okay, gut.
Ich brauche dich bei Community nicht testen, das weiß ich doch. Hast du übrigens, ich weiß nicht, sollte ich das an der Stelle sagen?
Was?
Hast du die empfehlenswerte Wrestling-Serie Glow gesehen auf Netflix?
Nee, aber die soll ganz gut sein. Und die ist ja mit Allison Brie.
Erstens gut.
Und es ist Allison Brie in ganz engem Spandex die ganze Zeit.
nicht nur mit Spandex. So, und damit ist jede Anspielung jetzt vorbei. Also, sollte ich das rausschneiden? ich glaube, ich schneide es raus. Siehst Annies Boobs, so, da wollte ich gar nicht sagen.
So. Ah, ja, nee. Jetzt bleibt beides drin, so.
In den ersten 10 Minuten, es war sehr verwirrend für mich, als jemand der Community gesehen hat, in der die ganze Zeit um Annies Boobs herumgetanzt wird. Und dann kommt die Netflix-Serie Glow und sagt ja in den ersten 5 Minuten, hier sind übrigens Annies Boobs. Und ich so, what? Wo kommt das auf einmal her? Egal. Aber Alison Brie und Dave Franco, die ja schon zusammen sowieso, also sind beide tolle Schauspieler, finde ich. Ich finde, Dave Franco hat es ja echt jetzt mittlerweile geschafft, James Franco zu überholen und nicht nur in seinem Schatten zu stehen. Die zwei sind halt im Real Life verheiratet und auch schon sehr lange zusammen. Und was ich aber fast befremdlich fand beim Gucken dieses Films, oder nee, eigentlich im Nachhinein, als ich mir Interviews dazu angesehen habe, ich finde, die wirken als Paar in Interviews, ehrlich gesagt, genauso wie das toxische Paar in dem Film. Also die sind super anhänglich. Sie ist der definitiv dominantere Part in dieser Beziehung und das wirkt wirklich sehr wie im Film. Ich kann das nicht mehr trennen. Ich sehe die Interviews der beiden und ich sehe den Film und ich denke so, das ist ja fast, also wenn das mystische Element nicht da drin wäre, dann hättest du einen Film, der eigentlich über die beiden ist. Und eigentlich wäre das ein Film für das Fantasy Filmfest. Also es ist ein ganz klassischer, auch so Crowd-Pleasing-Film, was das angeht. Aber ich finde es schön, dass da irgendwie auch im Mainstream angekommen ist und fantastische Reviews kriegt. Muss aber dazu sagen, eine Sache. Es gibt eine Kontroverse um den Film. Ich weiß nicht, hast du die mitgekriegt?
Nö.
Angeblich ist die Idee geklaut.
Oh.
Es gibt einen anderen Horrorfilm, der ist schon ein paar Jahre alt. Der wurde anscheinend, ich glaube, dem Produktionsstudio von Alison Brie und Dave Franco schon gepitcht. Oder wer auch immer das Produktionsstudio dann war von diesem Film. Er wurde schon mal gepitcht. Wurde nicht umgesetzt, aber ein paar Jahre später kommt fast die gleiche Prämisse. Mm. Die Filme wirken trotzdem extremst unterschiedlich. Und das ist etwas, was noch vor Gericht geklärt werden muss. Es sieht aber, wenn ich dem, was ich gelesen habe, Glauben schenken darf, auch danach aus, als hätte man das Drehbuch für diesen Film schon eingereicht. Da war der andere Film noch gar nicht im Gespräch. Deswegen kann es gut sein, dass es einfach nur ein dummer Zufall ist. Es kann aber auch sein, dass die Idee geklaut wurde. Das wird sich noch rausstellen. Aber ich kann diesen Film auf jeden Fall empfehlen.
War Regisseur wieder Dave Franco?
Nee, tatsächlich nicht. Also diesmal ist es, er hat ja ein Regiedebüt gehabt vor ein paar Jahren oder so mit seiner Frau, ne? Dann ja, in einer der Hauptrollen.
The Rental. Je weniger du darüber weißt, desto besser. Es ist ein Film über ein Liebes, nicht Dreieck, sondern Liebesquartett. Zwei Pärchen fahren zusammen in so ein wie Airbnb. Und Untreue spielt da eine ganz große Rolle im Film, ist eine Thematik. Ich will dir so krass nicht sagen, in welche Richtung er dann geht, weil es würde so viel kaputt machen. Und deswegen guck dir den Trailer nicht an. Ich glaube, der Trailer verrät die letzten 20 Minuten des Films. Und das würde ich, also wenn man den guckt, an alle, die jetzt zuhören, nichts vorher lesen, nichts vorher schauen. The Rental, der geht auch nur, ich glaube, unter 90 Minuten, also der ist schnell geguckt. Ich empfehle den tatsächlich.
Auch das zu empfehlen übrigens bei Together, das ist ein Film, der weiß, wann er Schluss machen muss. Also wann er den Punkt erreicht hat, wo nichts mehr dazukommt und er macht rechtzeitig das ich finde, der steht und fällt auch ein bisschen mit dem Ende, aber ich finde das Ende, ich finde, das sind ein paar tolle Ideen, auch wenn man die Prämisse kennt, auch wenn man ein bisschen was im Trailer sieht, du siehst nicht zu viel. Das ist ein Film, der im besten Fall Spaß macht, im schlechtesten Fall dich auseinandertreibt in deiner Beziehung. Aber dann war's auch Zeit. Also wenn der Film der Auslöser ist, dann hat der Film Gutes getan. Und deswegen vorsichtige Empfehlung von mir. Ich finde, das ist der bessere Film. Bring Her Back ist besser inszeniert. So. Also ich bin gespannt, was du sagst. Anders jetzt als bei Flow, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, okay, dann sind wir direkt bei dem Film, den ich jetzt nachholen werde, also sehr wahrscheinlich sogar heute oder morgen, weil meine Krankheit ist langsam besser. Erneut tut mir immer noch leid, dass ich nicht nach Düsseldorf gefahren bin, aber was willst du machen? Ich hätte dort alle angesteckt. Ich habe mich so auf diesen Film gefreut, habe die Pressevorführung verpasst, weil ich Fieber hatte. Jetzt frage ich dich, als jemand, der Barbarian nicht geschaut hat, Wie geil ist Weapons? Ich höre nur Gutes.
Ziemlich geil. Also für mich locker einer der Filme des Jahres. Für mich der Horrorfilm des Jahres, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe Sinners nicht gesehen, weil wahrscheinlich wäre streng genommen der ganz weit oben.
Oh. Ja, weißt du doch. Ich dachte,
ich hab Sinners immer noch nicht gesehen.
Der ist gut, aber den würde ich schon fast nicht als Horrorfilm bezeichnen, Sinners.
Das ist nämlich so mein Punkt, weil in meinem Kopf, wenn ich an die Horrorfilme des Jahres denke, ich denke auch nicht an 28 Years Later. Dabei wäre der auch in meinen Top 10 drin. Ich glaube mittlerweile nicht mehr in meinen Top 5, weil jetzt habe ich in den letzten, guck mal auf die letzten 8 Monate, wie oft ich gesagt habe, das ist einer der Filme des Jahres. Mhm. Ich glaube, langsam fällt 28 Years Later von den Top 5 bei mir raus. Aber das ist einer der wenigen oder der vielen vielleicht sogar 4-Sterne-Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich würde aber Weapons drüber einstufen. Aber Weapons ist auch ein richtiger Horror-Mystery-Thriller, während Sinners ja eher ein Vampir-Spektakel ist, anstatt ein Horrorfilm. Ich glaube auch ehrlich gesagt zu viel Michael B. Jordan Selbstbeweihräucherung für meinen Geschmack, weil ich brauche den nicht noch zweimal mit Rot und Blau getrennt und so. Aber wer weiß. Also ich glaube, Sinners ist ein Film, der mir gefallen könnte. Ich kann mir nur beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich Weapons schlechter finde als den. Weil Weapons fand ich, ist eine meiner Überraschungen des Jahres. Und ich hatte schon lange keinen Film mehr. Und das inkludiert Life of Chuck, der so unvorhersehbar ist. Also bis zum letzten Akt bist du sehr überlegen, wohin der Film jetzt läuft, was er mir jetzt als Auflösung anbietet, was überhaupt als nächstes erzählt wird, weil so viel kann ich verraten, er ist sehr Tarantino-esque in manchen Stellen, wenn es um Kapitelstrukturierung geht und so weiter. Und es hat mich auf eine Art und Weise an Game of Thrones erinnert, und zwar nicht das, was ihr denkt. Wenn man die Bücher gelesen hat, sind die immer sehr aus Perspektive erzählt. Jedes Kapitel hat einen Namen. Und dieser Film schafft es sehr gut, in Perspektive zu erzählen und Situationen im Nachhinein anders darzustellen, als du sie vielleicht wahrgenommen hast zuerst. Gleichzeitig ist er immer spannend, schwer vorhersehbar und er weiß, wann er witzig ist. Er weiß das so sehr. Am Anfang denkst du genau, also wie du gesagt hast, dieser Sebastian-Blick, ihr guckt euch an, soll das jetzt witzig sein? Denkt man bei der ersten ein, zwei Mal denkst du das. Aber der Film weiß das, dass du das denkst. Und wenn du denkst und laut sagst, und ich habe mich erwischt im Kino, wie ich da sitze, so, what the fuck? Und dann sagt in der Sekunde der Film, what the fuck? Perfekt. Ich muss jetzt kurz an die Klingel gehen, leider. An die Tür gehen, leider. Sorry. So, müssen uns leider beeilen.
Alright, let's go.
Ja, für mich eine der Überraschungen des Jahres. Ich liebe den. Ich werde mir den garantiert auch irgendwann noch mal anschauen und immer mit Leuten, die ihn noch nicht gesehen haben, weil ich einfach in ihr Gesicht blicken will. Cooler Cast. Ursprünglich einer der vielen Pedro Pascal-Filme, die dieses Jahr gekommen wären. Hast du das mitgekriegt?
Nee, aber Gott sei Dank.
Ich
kann den nicht mehr sehen, ne?
Aber das ist ein Godsend, sag ich dir. Weil Pedro Pascal musste aus Zeitgründen, weil wer hätte es gedacht, er dreht so viel, musste er absagen. Und das war alles so blöd mit dem Timing, die mussten den kompletten Film neu casten. Dann konnten auch alle anderen Nebendarsteller nicht. Und ich bin aber begeistert von diesem Cast. Von Alden Ehrenreich, der hier auch mal wieder witzig sein darf und trotzdem zeigen kann, was er als Schauspieler kann. Von Josh Brolin, der mal hier wieder
richtig gut hinterlassen kann. Oh, ich wusste gar nicht, dass der da mitspielt. So,
das sind keine Geheimnisse.
Ich bin so raus aus der Loop, ne? Und ich bin ganz happy damit. Weil ich weiß einfach, ich kenne Barbarian, okay? Und Barbarian war ja wirklich so ein Phänomen. Kam aus dem Nichts. Sebastian hat mich darauf aufmerksam gemacht, muss ich auch dazu sagen. Hat mir dann irgendwann, der hat den, ich glaube, auch auf irgendeinem Festival gesehen. Der hatte ein minimales Release. Und dann haut er mich an irgendwann per WhatsApp zu gegen 22 Uhr oder so. Eve, Barbarian ist jetzt verfügbar auf Disney Plus, guck ihn. Und ich wirklich, ja, ist alles klar. Mach den Film an. Erste 20 Minuten so, what the fuck? Ich glaube, das ist der heftigste Horrorfilm des Jahres. Der Rest des Films, ich so, what? Was ist das denn? Also, mega. Mega. Also Barbarian empfehle ich sehr. Und deswegen habe ich gehofft, dass das kein es gibt ja Leute, die leider One-Hit-Wonders sind. Mein Lieblingsbeispiel ist Richard Kelly. Richard Kelly war phänomenal geil mit Donnie Darko. Ich glaube, dass er selber nicht weiß, wie brillant Donnie Darko ist, weil ich habe alle seine Filme danach gesehen, okay?
Wie heißt der komische San Andreas?
Nee,
Ist das? Nicht
Southland.
GTA?
Nein, Southland Tales
Ach nee, San Andreas war der Erdbebenfilm.
Ja,
mit
aber
Dwayne Johnson,
der
ne?
ist ja nicht von ihm. Der ist nicht von
ja,
ihm.
Ja, nee, aber wegen Dwayne Johnson, weil Southland Tales spielt auch Dwayne Johnson mit, oder?
Ja, da spielt jeder mit. Da spielt Justin Timberlake, Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Mandy Moore, Christopher Lambert. So, der Film ist so hart scheiße. Aber das Witzige ist, ich liebe nichts so sehr wie wenn du auf Wikipedia gehst und Southland Tales eingibst, zumindest damals war es so, und die Kritik liest, dass dem Film in Cannes Sinnlosigkeit vorgeworfen wurde. Das ist nicht etwas, was man häufig hört. Und wenn du die Zusammenfassung liest von Southland Tales, dann merkst du, wer auch immer die geschrieben hat, hat probiert, sich den Film selber zu erklären. Weil da sind so viele Sachen stehen da drin, die nicht im Film sind. Und sein dritter war The Box. Und es war auch eine geile Prämisse. Und nach 10 Minuten wird's scheiße.
Das war das mit dem Knopf oder so, oder?
Ja, die ersten, ja, mit Cameron Diaz und James Marsden. Naja, auf jeden Fall. Deswegen, ich bin gespannt. Ich hole Weapons nach. Sehr heiß drauf.
Ja, es ist wirklich einer der Filme des Jahres. Wir werden am Ende noch mal drüber reden. Bis dahin hast du ihn auch gesehen.
Ja.
Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlässt. Der Film ist auch ein Crowdpleaser. Er schafft es, so vieles auf einmal zu sein. Geile Mystery, Spannung, richtig guter Horror, richtig gute Mystery, richtig guter Psychothriller. Und an den richtigen Stellen weiß er, dass er ein Exploitation-Film ist. Und ich liebe alles daran. Und ich bin wirklich begeistert. Einer der Lichtblicke, und das nehme ich jetzt als kurze Überleitung, Nicht-Überleitung, meine Lieblingsrolle wurde gespielt von Julia Garner, und zwar die Lehrerin in dem Film, die es betrifft. Ich habe gar nicht gesagt, worum es geht. Sollte ich sagen, worum es geht?
Nein, 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 ich will es nicht wissen. Lelelelelelelelelele.
Achso, du weißt gar nichts, gar
nichts. Ich weiß gar nichts. Ich weiß
Nicht
gar
mal
nichts.
das, okay.
Nichts. Nichts. Ich will es auch
Ja,
nicht
okay.
wissen.
Dann verrate ich auch gar nichts. Es hat nichts mit, also es klingt, es hat nicht so viel mit Waffen zu tun, wie ihr denkt. So. Egal. Julia Garner kennt ihr als Silver Surfer aus Fantastic Four. Und deswegen sage ich Überleitung, nicht Überleitung, weil eigentlich habe ich euch auch eine Anmoderation versprochen. Wir reden heute wieder endlich über Fantastic Four, weil Eve noch die Diskussion mit mir schuldig ist. Aber wir haben zu sehr schon längst überzogen. Das heißt, wir verschieben das auf nächste Woche.
Um Stefan Raab zu zitieren, wir haben noch keine Zeit. Bitte, bitte, bim, was wird ich, du hast gerade irgendwas gesagt, shit, du hast gerade irgendwas
Julia Garner?
gesagt, ah, nee,
Silver Surfer?
nee, weil du gesagt hast Weapons, ja,
Ja.
und es hat nicht viel mit Weapons zu tun, Barbarian ist genauso, es hat nichts mit
Aha.
Barbaren zu tun, also,
Ja. Ah,
nicht.
eine Anekdote muss ich noch zu Weapons erzählen, fällt mir gerade ein. Entschuldigung. Barbarians, ja, stimmt, übrigens, da kenne ich ja nur den Trailer, das ist auch nur die Prämisse. Was hat das mit Barbaren zu tun? Keine Ahnung, ne?
Also, wenn du länger drüber nachdenkst, dann kannst du dir schon denken, warum der Barbarian heißt. Aber es ist jetzt nicht offensichtlich, crush your enemies, see them driven before you hear the lamentation of the women. So.
Es macht schon Sinn, dass der Film Weapons heißt, aber ich will euch nicht aufklären, warum, und ihr kommt dann eh
Ja.
nicht drauf. Und das ist so, und dann dabei lasse ich es einfach. Ich finde, das ist vielleicht für SEO-Optimierung ein unglücklicher Name, aber dahinter steckt schon was. Weil, und jetzt meine Mini-Anekdote noch zu dem Film zum Abschluss, ohne irgendwas mit dem Film zu verraten. Das Drehbuch dazu, als darauf der Bidding War war, der Studios, ne, hat Jordan Peele, also Mr. Get Out und Nope
Und
und
Us.
Us, er hat mit seiner Firma auch drauf geboten. Er wollte diesen Film unbedingt. Und jetzt hat ihn aber der Regisseur von Barbarian gekriegt. Und Jordan Peele soll so frustriert davon gewesen sein, dass er sein komplettes Management gefeuert hat, weil sie die Rechte nicht gekriegt haben an dem Film. So gut ist alleine das Drehbuch zu Weapons. Und die Umsetzung steht dem in nichts nach. Also Casting ist toll. Ich bin ganz großer Fan der Kamera. Wir reden einfach Ende des Jahres bei den Filmen des Jahres noch mal drüber. Vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu, weil ich ihn einfach ganz großartig finde. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist ein Film, da könnte ich auch nur über die Kamera reden. Ich könnte ein ganzes Essay nur über die Kamera in Weapons machen, wie clever und genial die ist. Und dabei belasse ich es jetzt einfach. Und wir springen jetzt noch einen Film weiter.
Dann tu dir doch aber auch den Gefallen, guck noch Barbarian. Also, ja. Wenn du ein Essay machst, guck auch noch ja. Barbarian. So, ja. Alright.
Der steht auf meiner Watchliste seit Weapons, keine Sorge.
Alright, jetzt kommen wir zum wirklich besten Film des Jahres. Also, es gibt ja wirklich Filme, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, wenn du hörst, dass ein Film eingestiegen ist mit 100% auf Rotten Tomatoes. Mhm. Willst du den gucken? Ich meine, die Zyniker in uns beiden wissen ganz genau, ja, 100% komm, fuck off. So, aber wir wollen es sehen. Ne? Ist ja eine Ansage. Es passiert sehr selten. Sehr, sehr selten, mein lieber Freund Marco. Selbst Filme, die du und ich abscheulich finden, ja, können wir zumindest sagen, der wurde kompetent gemacht. Ich meine, seitdem ich jetzt auch deutsche Komödien gesehen habe, sowas wie Fuck You Goethe oder Chantal im Märchenland, ja, ich werde mich nie entschuldigen für das, was ich in diesem Video über diesen Drecksfilm gesagt habe. Es ist so, als wenn Human Centipede ist und ich bin der Dritte in der Reihe. So, aber es gibt ja Filme, die sind kompetent gedreht oder haben kompetente Schauspieler, aber scheiß Skript. Es passiert sehr selten. Irgendwie alle paar Jahrzehnte gibt es diesen einen Film. Es ist so wie bei Herr der Ringe. The one to rule them all. Und das ist ein Film, der einsteigt. Mit 0% auf Rotten Tomatoes. Wenn du so etwas hörst, also ich fühle mich da wie ein Kind an Weihnachten. Ich will das sehen. Ich habe einen Gastauftritt in Davids Video zu diesem Film, ohne ihn gesehen zu haben. Und er hat mir von dem erzählt. Aber ich habe auch im amerikanischen Raum extrem viel dazu gesehen. Also krank, wie ich bin, ohnehin. Also im Kopf, aber auch erkältet und grippal, habe ich mich gestern Nacht, als ich schlafen konnte, hingesetzt. Und War of the Worlds, yep, War of the Worlds, eine Amazon Prime-Version des Kult-Kurzgeschichte, dem Film aus den 50ern. Dann gibt es ja auch noch die Spielberg-Nummer von 2009, meine ich. Aber jetzt gibt es den Zoom-Call-Film mit Ice Cube. Ice Cube arbeitet für
Du musst schon lachen, wenn du das erzählst. Das
ist super. Ice Cube arbeitet für die Regierung und ist in einem Büro eingeschlossen, während die Außerirdischen angreifen. Und der Film besteht daraus, dass Ice Cube, es ist ein Reaction-Video, dass Ice Cube auf Sachen reagiert und Anrufe, Zoom-Calls. Ja, der Film ist während Covid entstanden, okay, macht Sinn. Die Effekte sind so Arsch, das glaubst du gar nicht. Also das glaubst du wirklich nicht, die Effekte. Es gibt ja sowas wie Birdemic, weißt du? Mhm. Oder
den habe ich gesehen, ich bin nicht stolz drauf.
Das ist das Level an Effekten in diesem Film.
In Birdemic sind es GIFs teilweise, sind GIFs, die durchs Bild gezogen
es
werden.
Es sieht genau so aus. Es sieht so hart scheiße aus, das glaubst du nicht. Und Ice Cube, der sowas sagt, man, fuck these aliens! Weißt du? Und die Außerirdischen haben es abgesehen auf unsere Daten, weil sie, bitte gib dir das, sie essen die. Das heißt, sie essen irgendwann Facebook auf.
Also der Trailer war nicht misleading. Ich habe den Trailer gesehen.
Sie essen Facebook auf. Es gibt eine Szene. Es ist mir scheißegal, ob ich spoilere bei dem Film. Sorry, 0% auf Rotten Tomatoes. So, ey, es gibt also Ice Cubes, Frau ist tot, ja? Und er geht auf ihr Facebook-Konto und es verschwindet langsam, so ein bisschen wie das Foto von Back to the Future, wo die Vergangenheit geändert wird, weil die Aliens gerade ihre Facebook-Seite essen. Und es ist halt auch, Ice Cube stalkt die ganze Zeit seine Kinder und missbraucht auch seinen Job bei der Regierung, um seine Kinder nonstop zu stalken. Und dann sagt er seiner Tochter, du isst heute einen Apfel, du hast zu wenig Obst gegessen. Und dann besteht der Film aus Leuten, die ihr Handy, die machen quasi so einen Zoom-Call, dann schütteln sie damit und man sagt, guck mal, die Aliens. Du siehst gar keine Aliens, weil sie einfach nur das Handy schütteln. Und dann Eva Longoria hatte wohl auch nichts zu tun. Die hat dann auch mal einen Zoom-Call eingeschickt. Das waren einfach Stars, die sich kurz zu Hause in ihrem Garten gefilmt haben. Clark Gregg hier, das ist Agent Coulson aus Avengers 1. Und der ist am Start. Das ist so, also es ist so ein Denkmal aus Scheiße, ne? Das glaubst du gar nicht. Das ist, und Ice Cube soll den Film tragen mit seinem Schauspiel. Ich meine, ich erinnere mich noch, als Ice Cube in sowas mitgespielt hat, wie Anaconda mit Jennifer Lopez und einem großartigen John Voight. Und nichts gegen Anaconda, den liebe ich, weil er so scheiße ist. Aber dieser Film, Alter, und das Schamloseste, wirklich. Weißt du noch, wie krass du und ich gelacht haben über das Product Placement von Pepsi in Madame Web?
Ja, ich habe die Szene gesehen. Ist es die Drohnenszene?
Ja.
Die Amazon Prime Drohnenszene, weil er keinen USB-Stick hat, müssen sie die Drohne vorbeischicken von Amazon Prime.
Yes. Also, wir haben ja, ich glaube, Madame Web war einer der unterhaltsamsten Podcasts, die wir immer hatten, weil wir hatten so gute Laune. Wir waren ja nicht mal sauer. Wir waren so, ey, das war so scheiße, dass wir Spaß hatten. Es ist hier ähnlich so. Und ja, die Gerüchte sind wahr, Amazon Prime rettet den Tag. Und es ist so geil. Also dieser Film, bitte guck ihn. Und das Krasse ist, er geht 85 Minuten, also nicht mal 90. Fühlt sich trotzdem irgendwie lang an. Und du checkst ab einem gewissen Punkt, das ist jetzt, also das bleibt jetzt so. Das soll so. Das haben Leute grünes Licht gegeben. Das Ding wurde während Covid gedreht. Merkt man. Dann dachten die sich, die Kinos haben wieder offen, Leute releasen jetzt so das Zeug, das die gemacht haben. Nee, ich glaube, das packen wir nicht ins Kino. Dann kamen ja sehr viele Sachen so direkt ins Streaming, sowas wie Nobody. Kam ja direkt ins Streaming, war ein mega Streaming-Hit so.
Ne, Nobody lief auch im Kino.
Ja?
Aber ja, der ging nur sehr schnell ins Streaming.
Ja, genau. Aber es gab auch Sachen, die einfach direkt ins Streaming gehauen wurden. Und ja, dachten die sich auch, nee. Dabei gibt's ja ganze Filme mittlerweile, die sind so gemacht wie der. Also Missing ist gar nicht mal schlecht hier. Ist es nicht mit Harold von Harold und Kumar?
Ich habe auf jeden Fall einen gesehen. Einen Internet-Thriller, in dem jemand nur vom Rechner sitzt.
Ja, ja.
Und einen Horrorfilm habe ich so gesehen, der so gemacht war. Was auch nicht mal wie der hieß.
Ja, aber das ist gar nicht mal schlecht. Also ich sage jetzt nicht, das ist irgendwie ein Meisterwerk, aber es ist gar nicht mal schlecht.
Das kann man machen, aber der Trope ist jetzt schon tot.
Aber
jetzt kommen die ja noch Jahre danach, nachdem sie es gedreht haben.
Aber dann guckst du dir das an. Ich schwöre dir, diese Effekte der Außerirdischen. Wenn ich jetzt random auf YouTube Alien Greenscreen eingebe oder Smoke Greenscreen und ich das in mein Video haue, sieht genauso aus.
Ist der bestimmt jetzt auch ein Hit, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ich könnte mir vorstellen,
dass garantiert ein Streaming-Hit.
Also, Madame Web war ja auch auf Netflix Nummer 1, weil Leute wissen wollten, ist der wirklich so scheiße, und haben den alle geguckt, und deswegen war ja Netflix krass happy, Madame Web zu präsentieren. Der wurde ja sogar, glaube ich, re-released im Kino. Was sie mit Morbius auch probiert haben, aber das ist gefloppt.
So. Er ist Nummer 5 in Deutschland, War of the Worlds. Ich habe gerade nachgesehen.
War of the Worlds. Und das Ding ist, ich mag die originale Kurzgeschichte. Ich mag
den 50er-Jahre-Film, den mag ich. Entschuldigung. Ist das in den 40ern sogar?
Ja, ich mag nicht mal den Spielberg-Film wirklich, muss ich sagen. Das ist einer der wenigen Spielberg-Filme, die ich nicht so gerne mag.
Bin ganz bei dir.
Aber ich habe sogar einen Kumpel, der mal vor Jahren gesagt hat, wie geil wäre es, wenn wir sowas wie Krieg der Welten hätten, aber aus einem Büroraum der Regierung. Und wir einfach merken, was drumherum passiert. Ich will diesem Freund jetzt eine Nachricht schicken. Be careful what you wish for. Weil das hast du dir dabei nicht gedacht.
Der Originalfilm ist sowieso auch von 53 und hat 85 Minuten. Also auch.
Ja, aber wag es nicht. Wag es nicht, es damit zu vergleichen. Also, ich war ja fucking schockiert. Ich dachte mir auch, das kann nicht sein. Also, allein wenn du das erste Mal dieser Tripod siehst, boah, nee.
Ja, das ist so ein Ding. Ich muss das jetzt mal wirken lassen. Ich glaube, ich muss ihn nachholen und ich überlege, ob das ein Podcast-Special doch wert ist.
Ja.
Witziger, eigentlich finde ich es komisch, dass jetzt alle so drauf rumtrampeln auf diesem Film, als wäre es das Schlechteste auf der Welt. Aber jetzt, wo ich die reden höre, denke ich, eigentlich habe ich jetzt Bock, den zu gucken. Ja. Vielleicht machen wir ein Special drüber. Und wenn nicht, reden wir Ende des Jahres bei den schlechtesten Filmen des Jahres noch mal drüber. Weil ich muss es leider abkürzen, weil Full Disclosure, ich nehme hier gerade mit dir aus dem Urlaub heraus auf. Und ich habe länger als geplant das Wohnzimmer meiner Familie okkupiert für diesen Podcast. Und ich muss jetzt leider langsam aufhören. Und wir haben nächste Woche noch ganz viele Themen. Wir haben jetzt Fantastic Four draufgeschoben. Wir wollten über South Park endlich reden, über die neue Staffel. Jetzt, wo wieder die ganze Welt über South Park redet.
Da muss ich sagen, krasses Bubble-Denken. Die Welt hat nie aufgehört, über South Park zu reden.
Das schon, aber es ist ja trotzdem viel mehr als davor. Also die haben einen Anstieg von 600% oder so bei der Season-Premiere gehabt, im Verhältnis zu sonst. Und anscheinend sind sie ja gerade wieder noch relevanter durch die Folge, die sie gestern ausgestrahlt haben oder vorgestern. So, Wednesday Staffel 2, können wir dann vielleicht auch mal drüber reden. Ich werde zumindest reingucken.
Ich dachte, Sandman, das heißt Staffel Wednesday.
Das heißt nur Wednesday, wenn mich jemand nicht im Podcast verbessert und mich dumm dastehen lässt. Du warst ja nicht dabei. Diesmal reden wir dann über Wednesday. Hast du denn überhaupt die erste Staffel gesehen?
Nicht ganz, nee.
Nicht ganz, ja, okay. Dann werde ich dir berichten, wie die zweite war, weil ich glaube nicht, dass du es jetzt unbedingt nachholen musst. Aber nee. Sandman Staffel 2 werde ich bis dahin endlich fertig geguckt haben. Squid Game Staffel 3 habe ich schon vor langer Zeit fertig geguckt. Und Nobody 2 können wir beide dann reden.
Ja.
Und dann machen wir endlich unseren versprochenen Fantastic Four Ding, dass keiner sagen kann, dass wir euch nur anteasern damit. Eigentlich tun wir es, aber mal gucken.
Ja. Ja. Aber letzte Sache will ich noch sagen. Allerletzte, weißt du, was die Tagline ist von War of the World?
Ja? Ja, es ist perfekt. Und wir nehmen das jetzt als Schlusswort. Die Tagline hätten sie sich nicht besser ausdenken können. Und ich frage mich, ob irgendjemand gemerkt hat, dass es ein Meta-Kommentar ist oder ob es ein Meta-Kommentar sein soll. Die Tagline ist perfekt. Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns übernächste Woche auf der Gamescom. Und du sagst jetzt die beste Movie-Tagline des Jahres.
It's worse than you think.